daddy. You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Sonderfolge TV-Serien. Pop und Pubertät mit den zwei Dauergästen Alex Batzke und Martin Pieler. Und willkommen again, ihr zwei.
Hello. Ja, hallo. Ja. Jetzt kommt die zweite Staffel sozusagen dieser Serie.
Wir haben Staffel.
mit dem Cliffhanger aufgehört.
Und der Cliffhanger war, wir haben ja das ganze TV-Serien so ein wenig chronologisch aufgezogen, über die TV-Revolution in den frühen 2000ern gesprochen. Und der Cliffhanger war, nachdem wir über die spannendsten und aufwühlendsten Serien unserer Meinung nach gesprochen haben, dass wir über Feel Good und ich würde da Komödien vielleicht auch noch gleich mitnehmen. Vielleicht so eine Großkategorie Feel Good Serien und Komödien. Mhm. Jetzt legt mal los, einfach. Wir machen einfach so im Ping-Pong, würde ich sagen.
Einfach mal direkt ohne Recap direkt losstarten. Wer die letzte Folge verpasst, hat selber schuld. So einfach
nach. Eben, genau. Kann man nachhören. Also,
okay. Feel Good und Komödien liegt natürlich sinnvollerweise nah beieinander, aber es gibt nicht nur Komödien, die bei mir Feel Good Serien sind. Das sind auch teilweise so Dramaserien, die immer irgendwie ans Herz gehen, die anrühren, die immer schön sind und auch so Serien, die vielleicht auch noch in andere Genres oder so passen.
Ja, habe ich auch welche. Ja.
Und ich fange jetzt einfach deswegen mal nicht mit einer Comedy-Serie an, sondern mit einer Serie, die ich gerade aktuell gucke und die mich immer wieder freut, wenn es eine neue Staffel gibt. Und zwar Only Murders in the Building. Kennt ihr die?
Ja. Habe ich angefangen. Steve Martin bin ich eigentlich großer Fan, traditionell.
Ja.
Und Martin Short ist natürlich auch so eine Figur aus den 80ern, mit der ich da etliche Filme gesehen habe. Und ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und habe beschlossen, dass ich es nicht weiter gucke, aus Gründen, die mir selber nicht ganz klar sind. Habe aber jetzt aktuell gelesen, dass in der aktuellen Staffel sowohl Christoph Waltz mitspielen als auch Bobby Cannavale, die ich beide ganz großartig finde. Über Bobby Cannavale werde ich nachher nochmal sprechen und bin jetzt fast kurz davor, nochmal einzusteigen. Allerdings aus aktuellem Anlass muss man ja Disney Plus gerade kündigen, was ganz viele tun weltweit.
Ich gucke jetzt noch die Serie zu Ende. Und ich habe es
auch gemacht. aus unterschiedlichen Gründen. Ja, sag mal sowas zu Only Murders in the Building, was du da von hältst.
Ja, ich habe auch erst ein bisschen länger gebraucht, um da einzusteigen, weil ich auch erst gedacht habe, oh, Selena Gomez, was soll das denn? Und so war die nicht mal mit Justin Bieber zusammen? Kennt man die nicht daher? Und dann habe ich mal geguckt, dass die ungefähr 1 Milliarde Instagram-Follower hat. Also die ist irgendwie auch ein bisschen berühmter, als ich dachte. Und auch besser, als ich dachte. Die ist ja tatsächlich eine ganz gute Schauspielerin. Also auch so, wie sie da in dieser Rolle als Mabel da spielt. Ich finde dieses Trio, fangen wir anders an. Diese Sendung finde ich einfach, die hat so eine Gemütlichkeit. Es geht ja die ganze Zeit um Mordfälle, die dort in diesem großen Wohnkomplex da, luxuriösen Wohnkomplex da in New York passieren. Und dann klärt dieses Trio aus diesen zwei alten Männern, die du gerade schon gesagt hast, und eben Selena Gomez, da diese Morde auf und macht daraus, und das ist ja der besonders schöne Kniff, einen Podcast. So, und als selbst Podcastender finde ich das allein schon eine ganz coole Idee. Und das Tolle ist einfach, dass da drumherum halt so viel Satire auch passiert und so viel Lustiges und tausend Cameo-Auftritte. Entweder die Leute spielen sich dann als sie selbst oder eben treten, so wie du gerade erwähnt hast, mit Christoph Waltz, also ganz hochkarätige Schauspieler und Schauspielerinnen da in besonders wichtige Rollen. Also auch Meryl Streep ist ja dabei. Sie spielt ja die Ehefrau oder die Frau eben von dem Oliver Putnam, diesem Martin Short-Charakter. Und also die heiraten später, Spoiler. Und genau. Und da passieren und Sting spielt mit und Cara Delevingne spielt mit. Und es kommen immer so ganz, ganz viele Leute, oder irgendwann wird dieser Podcast auch verfilmt mit Eva Longoria als Selena Gomez und so. Das ist alles total verwirrend. Und was ich schön finde, komischerweise, ist, das spielt immer im Herbst. So, das kommt immer im Herbst und das spielt auch immer im Herbst. Also in der Sendung ist immer Herbst. Es ist immer so muckelig kalt. So, auch dieses Intro, was ja so choral so gesungen wird, macht schon so eine Gemütlichkeit. Und man will sich in so einen Pulli begeben und dann sich diese Sendung angucken. So. Mhm. Und das finde ich irgendwie schön. Die macht so ein gutes Gefühl.
Ja, schön. Gut. Martin, was hast du für eine?
Oder? Ich habe auch noch mal so einen etwas vielleicht anderen Ansatz an dieses Feelgood. Und da muss ich eine Serie nennen, die durchaus meiner Frau geschuldet wahrscheinlich die Serie ist, die ich am öftesten mittlerweile geguckt habe. Also da kann ich stellenweise wirklich einzelne Folgen rückwärts pfeifen, weil das immer so irgendeine Zeit lang nicht mehr, statt der drei Fragezeichen Hörspiele hat meine Frau immer abends das noch angemacht, um zum Einschlafen. Und zwar Monk. Ist im Prinzip ja so eine Comedy-Detective-Serie, wo es halt um einen ehemaligen Polizei-Detective geht, der aufgrund seiner diversen Angststörungen aus dem Dienst suspendiert wurde. Und jetzt als privater Berater sozusagen arbeitet, weil der halt aufgrund aber seiner Neurodivergenz, sage ich jetzt mal so, aber halt auch so einen besonderen Blick eben für Tatorte und so weiter hat. Und das alles halt so ein bisschen man muss schon sagen, ins Lächerliche irgendwo gezogen, was aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas dann vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen ungünstig ist. Aber es waren halt die frühen 2000er, da war das sowas problemlos möglich. Und was man ja auch sagen muss, popkulturell irgendwie durchaus bedeutsam, weil so Monk als geflügeltes Wort ist ja jetzt auch so im Sprachrohr angekommen.
Voll,
also ja. sei nicht so ein Monk oder das stört meinen inneren Monk oder irgendwie so.
Ja, genau, das ist so ein Synonym für Pingel geworden, ne? Also, genau.
Direkt ich habe noch Anekdote. Innerer Monk meiner Frau, also sie ist Monk Ultra sozusagen, hat auch die DVDs und aus Gründen ist eine Staffel von diesen Monk-DVDs so, dass da das Bild von ihm nicht oben auf der Kante ist, sondern unten. Also der innere Monk wird durch diese DVD-Reihe schon gestört. Ich weiß nicht genau, ob sie es extra gemacht haben. Und jetzt hat sie sich tatsächlich, als dann irgendwann das Boxset rausgekommen ist, das Boxset noch einmal gekauft und das steht eingeschweißt im Schrank.
Das ist wirklich Monk. Das ist pure Monk.
Ich habe eine schöne Überleitung zu meiner ersten Feelgood-Serie, weil der Hauptdarsteller von Monk, Tony Shalhoub, auch mitspielt in dieser Serie, nämlich den Vater der Hauptfigur, The Marvelous Mrs. Maisel. eine Serie, die wahnsinnig Spaß macht, die in den 50er Jahren in New York spielt. Die Hauptfigur ist eine jüdische junge Frau, deren Leben eigentlich vorgezeichnet ist als Ehefrau und Mutter. Und die da ausbricht aus diesem Ganzen und versucht als Stand-up-Comedian Karriere zu machen. Und wir verfolgen sie eigentlich 4 Staffeln lang, wie sie sich da abmüht und scheitert dran. Auch ihre vollkommen neurotischen Eltern, die da immer wieder eine große Rolle spielen. Eben der Vater vor allem mit einer Wahnsinnsrolle, also echt ein Abarzttyp, finde ich. Und dann auch die zukünftigen Ex-Schwiegereltern, denn sie sollte eigentlich heiraten und sie macht ja dann Schluss oder ihr Bräutigam kann das dann nicht ertragen, dass sie da sich so jetzt so self-empowered und so und dann, diese Schwiegereltern spielen trotzdem immer noch eine Rolle. Und da ist der Schwiegervater, wie heißt er? Pollock? Kevin Pollock in einer Wahnsinnsrolle auch. Irgendwie, als jüdische Karikatur eigentlich auch, und so witzig und schlau und neurotisch eben auch ohne Ende. Also ein sehr jüdischer Humor auch irgendwie, immer völlig drüber. Und eine wahnsinnig tolle, originelle Idee mit einer ganz, ganz tollen Hauptdarstellerin auch, Rachel Brosnahan, die man aus House of Cards gekannt hat irgendwie und dann aber die in einer völlig anderen Rolle hier jetzt reüssiert. Und es macht wahnsinnig Spaß. Spielt so in Greenwich Village dann in diesen Clubs, wo dann später auch Bob Dylan auftreten wird und dann haben wir so echte Stars, so Lenny Bruce, so ein früher Comedian, der da auch dann auftaucht eben als echte Figur und sie, viel Gender-Thematik eben auch drin, wie sie eben auch als Frau natürlich gar nicht ernst genommen wird in diesem Metier und die letzte Staffel ist dann, macht dann einen riesen Zeitsprung und zeigt dann eben, wie sie es dann irgendwann geschafft hat und dann eben zurückblickt als Diva ebenso. Und es ist also ein ganz toller Kniff eigentlich dann nochmal ganz am Ende. Großartige Serie, macht wahnsinnig Spaß. 5 Staffeln von vorne bis hinten gut guckbar, ohne einen Qualitätsabfall jemals oder so.
Ja, spannend. Ich habe das gerade noch mal aufgeschrieben hier auch, weil ich mal geguckt habe, welche Serien viele Emmys gewonnen haben, um einfach mal zu schauen, ob wir die eigentlich auch so mit auf der Liste haben. Und da steht The Marvelous Mrs. Maisel auch dabei. Habe ich aber selber nie gesehen. Irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich war einfach vom Titel abgeschreckt. War mir zu lang, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Irgendwie, ich wusste nicht, warum es soll die jetzt Marvelous. Aber ich vielleicht sollte man da noch mal ran. So, ja.
Ja, muss man, kann man. Auf jeden Fall. Schnell, Screwball, tolle Dialoge hinher, Ping-Pong, irgendwie schön. Wirklich wahnsinnig hohes Tempo, obwohl eigentlich keine Action so. Also wirklich immer nur Dialog. Ganz, ganz großartig.
Hohes Tempo mit witzigen Dialogen, da hake ich doch direkt nochmal eben ein, mit Brooklyn 99.
Oh ja. Sehr schön.
Kennt ihr die?
Ja.
Ich nicht. Okay. Nee.
Ah, okay. So eine, es ist. Ich würde sagen Scrubs, aber mit Polizisten.
Ja, das passt gut. Ja,
weil ich Scrubs nicht mag, ist das halt das bessere Scrubs.
Ja. Ja, Scrubs, weiß nicht, habe ich auch nur so ein bisschen geguckt, aber ja, genau. Also, es ist genauso. Also, es ist fast ein bisschen wie eine Sitcom, aber ohne Lacher. So. Und dann ist es halt immer in diesem Polizeipräsidium, in diesem Brooklyn 99. Ja, finde ich auch sehr, sehr lustig. Ja, habe ich irgendwann aufgehört zu schauen. Ich weiß gar nicht mehr warum, weil ich glaube, weil es mir einfach irgendwann zu albern war. Das ist generell so mein Problem bei Comedy-Serien. Dabei zu bleiben ist halt irgendwie schwierig, wenn man es dann nicht komplett durchbinscht. Aber es ist.
Ja, und es sind halt auch schon wieder irgendwie so 8 Staffeln oder so, wo ich mir denke.
Ja, der Joke Leute. Ist irgendwann also, raus auch, ne?
Mach mal 5. Ja. Mach mal 5, dann wäre es geil gewesen.
So. Also. Ja. Und weil sie halt auch irgendwann so die Charaktere dann immer noch mehr überzeichnen müssen, damit es weiterhin irgendwie witzig bleibt und so. Nee. Also auf jeden Fall, so die ersten Staffeln kann man auf jeden Fall gut gucken, finde ich auch super lustig.
Und das ist ja auch dann, genau, wenn du dann 3, 4 Staffeln geguckt hast und dann reicht's einfach aufhörst, hast ja auch nichts verloren. So, ne? Weil ist ja, am Ende ist es halt eine Comedy-Serie, ne? Also da passiert nicht viel. Aber die ist wirklich, ich finde die wirklich witzig.
Vielleicht ganz kurz nur, ich habe gar keine neue Serie. Alex, bevor du deine sagst, wenn wir chronologisch nochmal zurück blicken, ist so in den frühen 2000ern natürlich Sex in the City eine Serie, die man mal ganz kurz noch erwähnen muss.
Was sollte man erwähnen,
Was viel gut angeht. Ja. Irgendwie so. Und meine Frau hat die damals also in Echtzeit auch in den USA eben sehr gern geguckt und ich habe dann mit ihr zusammen, sie hat auch die ganze Box irgendwie damals tatsächlich habe ich es nochmal angeguckt vor ein paar Jahren. Ich glaube, im Lockdown haben wir angefangen damit. Und ich muss sagen, ich habe mich amüsiert, ich habe mich unterhalten. Ich habe das damals überhaupt nicht ernst genommen und habe das für so ein Quatschphänomen abgetan irgendwie, was es ja auch ist. Aber sehr unterhaltsam, kann man nichts sagen. Weiß nicht mehr ganz zeitgemäß. Und auch diese Sequels, die jetzt da kamen, sind ja sehr umstritten auch, glaube ich, qualitativ. Aber also ich hatte Spaß, muss ich sagen. Auch Jahre danach noch als alter, weißer Mann. Kann man trotzdem gucken.
Ja, ich glaube, jedens Frau hat das geguckt früher. Durchgebinscht. Weiß ich nicht. Ja, das gehört irgendwie dazu. Ja, ich habe da nur so ein paar Folgen. Aber klar, man kennt es gut. Ja, super. Genau. Ich habe auch noch etwas, was man gut auch mit seiner Frau zusammen gucken kann.
Ja, das ist echt das Ding. Das sind die Serien, die ich mit meiner Frau gucke. Die guckt keine Thriller, die mag es nicht allzu gewalttätig und spannend. Ja, die sagt, mein Leben ist irgendwie anstrengend genug, ich muss mich nicht noch stressen am Abend irgendwie. Und dann gucken wir so Feel-Good-Serien. Also fast jede Serie, die ich gleich nenne, habe ich mit meiner Frau gesehen. Im Gegensatz zu allen anderen Serien, über die wir sprechen.
Ja, wobei mit meiner Frau habe ich auch damals so in der Abi-Zeit 24 durchgebinged. Also das ist eher keine Feel-Good-Serie.
Nee, das kann man nicht sagen.
Und Dexter habe ich mit der auch viel geguckt. Okay. Aber was wir auch geguckt haben und was wirklich eine Feel-Good-Serie ist, das ist Downton Abbey.
Oh ja.
Martin auch? Ja,
meine Frau auch und dadurch zwangsweise ich vereinzelt auch.
Ja. Ja. Als ich irgendwann mal in der Geo-Epoche zum British Empire im Editorial vorne gelesen habe, dass das ein schönes Beispiel ist für den Verfall des britischen Adels und so, dieser Wandel am Anfang des 20. Jahrhunderts, habe ich gedacht, ach komm, da guckst du mal rein, so aus historischem Interesse als Geschichtslehrer, und dann bleibt man da hängen und dann ist das auch echt toll. Also es ist toll gespielt. Es sind tolle Schauspielerinnen hier, die McGonagall-Schauspielerin, Maggie Smith ist ja dabei und auch ganz viele andere. Und es ist wirklich schön zu gucken, dann dieses Haus, dieses Schloss da in England. Und dann halt auch wirklich aus historischem Interesse dieses Zusammenspiel eben aus diesen Upstairs und Downstairs. Es ist wunderbar. Und da kommt jetzt ja auch noch ein neuer Film raus, irgendwie The Final irgendwas, Final Farewell Tour. Den werde ich mir wahrscheinlich nicht im Kino, aber wenn der irgendwie gestreamt wird, werde ich mir den auf jeden Fall unbedingt auch angucken. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Also finde ich habe die mit meiner Mutter gesehen, fast alle. Das war so wirklich auch so ein Ritual. Es gab so eine Zeit, so mein Leben so ein bisschen turbulent war nochmal. Da war ich wirklich sehr, sehr viele Wochenenden so nochmal bei meinen Eltern vor einigen Jahren, als es dann so anlief. Und dann haben wir da immer samstagabends irgendwie 3 Folgen geguckt. Und das, was ich so schön fand, neben allem, was du gerade gesagt hast, ist, dass es immer so, es gab pro Folge immer so ein Problem. Und es gab meistens auch in der gleichen Folge so eine Lösung dafür. So, das wurde jetzt nie so ewig so in die Länge gezogen, wo man gedacht hat, oh Gott, ja. So, sondern meistens irgendwie gab es halt eine Lösung. Und dann kam halt in der nächsten Folge kam das nächste Problem. Und es war dann auch so jetzt zum Angucken so im Sessel sind es auch so teilweise dann halt so Problemchen, wo man denkt so, ach ja, ach Gott, ja, jetzt kommt der Besuch und irgendwie, was richtet man da jetzt wieder alles hin und so irgendwie, damit die sich wohlfühlen. Andererseits natürlich schon auch so Themen dann wie Homosexualität und so weiter, wo es ja dann auch schon wieder ein bisschen seriöser wurde und dann auch wirklich auch gezeigt oder angedeutet zumindest wurde, was für eine Scheiße, ja, also was für ein Schicksal, wenn man sich ausleben kann und kriminalisiert wird und so weiter dann natürlich und gerade dann eben als Butler auch noch in so einem Haus,
wo oder da auch der Stände,
kein Platz ist dafür.
Genau, und auch der Ständeunterschied, wenn dann plötzlich sich die eine Tochter da in den Fahrer da verknallt und dann sich daraus ja auch was, und im Endeffekt ist er dann ja derjenige, der richtig erfolgreich hinterher ist, wo dann irgendwie die Adelsfamilie so langsam den Bach runtergeht, aufgrund von Adel braucht kein Mensch mehr, und er ist derjenige, der dann irgendwie ein Big Business plötzlich betreibt und so. Alles wirklich, schön. Wirklich toll.
Ja, super. Bin ich froh, dass du das erwähnt hast, kann ich schon streichen. ich habe eine Serie, die, ich weiß, ganz kurz mal über Modern Family haben wir ja schon gesprochen, aber wir müssen Modern Family hier nennen, weil es, finde ich, im Bereich Comedy wenig Besseres gibt. Also ich finde, was diese Schauspieler da abziehen, was Timing angeht und Mimik und Wortwitz und auf den Punkt einfach irgendwie diese Gags, und zwar über viele, viele Staffeln. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es 8 sein müssen, aber sind es mindestens 5, 6. War einfach ohne jeden Qualitätsunterschied. Und zwar alle Schauspieler, dieses ganze Cast ist einfach so wunderbar, dieses schwule Paar und dann hier Al Bundy und seine kolumbianische Frau und der Sohn auch, Manny, und so. Das ist ja Wahnsinn alles. Das kann man ja also es ist so witzig. Und dann halt in solchen Serien finde ich halt auch eine Laufzeit von 25 Minuten pro Folge, finde ich voll großartig. Großartig, ja. So, zack, auf den Punkt, alles super zugeschnürt, nächste Folge irgendwie. Auch die Kinder, ja, alle. Und dieser Dylan noch, dieser Freund von Haley und so, ist ja Wahnsinn, was sie da für Typen anschleppen. Und auch viele so Cameos dann, wo dann Edward Norton auftaucht in dieser einen Folge als Bassist von Spandau Ballet und so, der dann da so Lieder spielt, Gold irgendwie auf dem Bass, den sie dann so abgehalftert da irgendwie engagiert. Großartig, finde ich, eine ganz, ganz, ganz wunderbare Serie, die man unbedingt gesehen haben muss. Vielleicht sogar auch aus interkulturellem Interesse, was natürlich so amerikanische, ja, vielleicht auch so einen Einblick in eine gewisse, in Aspekt amerikanischer Kultur halt eben auch gibt. Ja, der momentan so ein bisschen unter den Tisch fällt.
Kultur ist da momentan eher nicht so.
Ja, ich habe die hier natürlich auch stehen. Und dann, wo wir da gerade dabei sind, haben wir ja auch schon in der letzten Folge angeschnitten. Also How I Met Your Mother muss ich hier natürlich auch nennen.
Muss man
also
schon erwähnen, steht ja auch bei mir, ja.
Jetzt wahrscheinlich auch über wie gut so Comedy halt altert, da kann man halt drüber streiten. Aber zu der Zeit war das einfach mega witzig einfach. Und auch da einfach coole Figuren und auch so viel, ja, was dann irgendwie auch so popkulturell gedauert hat. Also am Ende ist Barney daran schuld, dass alle jetzt Bros sind.
Ja, genau, Bros sind und auch dieses Legen. Es kommt gleich der, ne, das habe ich letztens auch irgendwo noch gesagt, das kam mir einfach direkt in den Sinn. Ich wollte legendär sagen und dann, nee, Moment, du musst zwar eine Pause zwischen machen, das geht nicht anders. Und solche Sachen, ja, stimmt, das ist schon einfach drin. Das war eben das Friends unserer Zeit. Wir sprachen ja auch schon darüber, dass wir eigentlich zu jung sind, um Friends richtig geguckt zu haben. Und das hat man dann auch sehr viel geguckt haben mit dem Mal. Das stimmt. Aber wie gesagt, Friends habe ich auch nachgeholt und muss auch sagen, ja, bla bla bla, Humor und bla bla bla, gealtert. Ich habe das wirklich am Stück durchgeschaut, irgendwann 2017 oder so. Und ich war auch wirklich sehr amüsiert von Friends. Also auch einfach diese, auch da, wie du gerade, Marc, sagtest, bei Modern Family, diese schauspielerische Leistung, wo wirklich Comedy betrieben wird, also Matthew Perry, das ist, oder auch hier der Joey-Schauspieler, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber wie die spielen und wie auch drüber und trotzdem witzig die spielen, das ist einfach wunderbar, finde ich, immer noch. Kann man immer noch schön gucken. Und auch so Gags, die es heutzutage nicht mehr gibt. Ich erwähne immer wieder so Anrufbeantworter-Gags, wo dann irgendeine Nachricht auf einen Anrufbeantworter gesprochen wird und dann festgestellt wird, oh nein, das hätte ich niemals sagen sollen. Und dann versucht man, diesen irgendwie wieder zu löschen und so. Also ich finde auch
und Friends. Bei Friends auch, finde ich, alle vier haben ja dann auch wirklich noch darüber raus ja auch noch zu was gebracht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei diesen Serien. Also die Frauen auf jeden Fall.
Genau, die Frauen auf jeden Fall.
Ja, Cox und Jennifer Aniston und die Männer, ja, teilweise.
Ist nicht einer also nicht gestorben ganz, jetzt
letztens? Ja, einer ist gestorben.
Ja, Matthew Perry ist gestorben. Ja. Genau. Aber der macht ja auch innerhalb der Sendung so eine krasse Entwicklung ständig durch. Da merkte man schon, der war damals schon nicht gesund. So. Er hatte immer mal wieder, entweder er war in einer Staffel völlig, das merkt man halt, wenn man es so durchbinscht, ne? Ganz aufgedunsen, dann wieder total dürr und so. Also der war damals auch schon in Behandlung, so. Also, aber trotzdem, sehr gut.
Der Hauptdarsteller von How I Met Your Mother, Jason, wie heißt der, Segel?
Ja, der spielt in Marshall, genau.
Ja. Marshall. Oder einer der Hauptdarsteller hat eine Serie auf Apple TV, die heißt Shrinking. Habt ihr von der schon mal gehört? Ich glaube, die hat er sogar mit selber entwickelt und spielt die Hauptrolle. Harrison Ford spielt die zweite Hauptrolle.
Ah, ja.
Und die ist auch viel gut. Wirklich toll. Obwohl es um Therapie und Neurosen und so weiter und Trauerverarbeitung geht und so. Aber fantastische Serie. Ist jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen vor kurzem. Und da, jetzt habe ich Disney gekündigt. Jetzt kann ich wieder Apple TV mal für zwei Monate. Und dann ist das die erste, die da fällig ist auf jeden Fall.
Ja, da habe ich letztens einen Ausschnitt draus gesehen. Irgendwie, da regt sich der Harrison Ford Charakter so über die Jugendsprache auf. Und dann sagt er am Ende, ich bin froh, dass wir für die den Planeten ruiniert haben.
Harrison Fords Rolle ist abartig. Er ist so grumpy, er ist so übellaunig die ganze Zeit Harrison und Ford. So witzig halt irgendwie. Ja, er spielt sich eigentlich selber, glaube ich.
Ja. Auch schön, ja. Also ja. Apple TV, ich kenne keine Sendung, die bei Apple läuft. Ich habe noch eine, also.
Und zwar auch noch eine Feel-Good-Serie, und zwar nehme ich auch noch gleich mit Platonic mit Seth Rogen und Rose Byrne. Rose Byrne ist auch super, finde ich. Also die, ich weiß gar nicht, woher man die kennt, aber die taucht immer mal wieder auf und fällt mir die auf, und ich finde die immer super. Platonic heißt die Serie, und das sind zwei Freunde. Sie ist eigentlich verheiratet mit einem anderen. Die kamen nie zusammen, die waren nie ein Paar, sind aber immer so eigentlich gute Freunde geblieben, haben sich dann ein bisschen aus den Augen verloren, und dann treffen sie sich wieder, und Seth Rogen bringt halt ihr Leben, ihr mittlerweile langweiliges Leben als Hausfrau und Mutter und so weiter, völlig durcheinander, durch seine chaotische Art irgendwie, weil er sie halt wieder dazu bringt, irgendwie in Clubs zu gehen und zu trinken und auszugehen abends, und ihr Mann fragt sich, was mit seiner Frau los ist, und die haben nichts miteinander, aber er ist halt so ein Chaot, der halt ihr Leben komplett auf den Kopf stellt, und es ist sehr witzig, und ich finde Seth Rogen irgendwie immer super.
Der kommt doch immer so gut.
Ja, einfach ein guter Typ. Und auch auf Apple TV gerade eine Serie zu, vielleicht, wenn man, dann haben wir das gleich abgehakt, die ich eigentlich gern noch sehen würde, ist The Studio gerade mit Seth Rogen, auch so eine Meta-Hollywood-Serie irgendwie über Hollywood halt und Filme und so. Also da auch. Ich finde den, wenn der auftaucht, ist immer gut, finde ich. Ja. Guter Mann. Und viel bei Apple TV. Auffälligerweise.
Ja, jeder Kanal hat irgendwie sein eigenes Personal mittlerweile. Das ist
ja,
schon
ja, ja, so. Ja. Ja, habt ihr Suits eigentlich gesehen? Kann man da auch noch kurz nennen bei Feel Good, oder? Ist auch so
zumindest,
schön.
Zumindest in Teilen auf jeden Fall.
Ja, also erste Staffel habe ich geguckt. Meine Frau hat noch weiter geguckt. Sehr unterhaltsam. Also so eine leichte Anwaltsserie. Irgendwie.
Ja.
Mit, ja, genau.
Auch mit, ich sag mal, drastischen Charakteren auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, ja. Gut, gute Typen auch.
Remarkable auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja, haben wir noch was? Ich habe noch eine.
Ja. Die habe ich jetzt hier so ein bisschen einsortiert, weil ich so nicht so richtig wusste, wohin damit, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar, wir hatten ja vorhin in der ersten Folge ja schon mal kurz über die Sherlock-Serie von BBC gesprochen. Darüber müssen wir auch später noch mal ein bisschen genauer reden. Aber es gibt mehr oder weniger zeitgleich noch eine andere amerikanische Sherlock-Holmes-Serie. Nämlich Elementary heißt die. Die spielt auch in den USA mit Lucy Liu als Dr. Watson und John Lee Miller, den kennt man vielleicht aus Trainspotting.
Ja.
Als Sherlock Holmes. Und der Plot ist, Sherlock Holmes ist erstmal Sherlock Holmes, also spielt in der Jetztzeit, und ist massiv drogenabhängig. Und dann auch in die USA, also aus London weg in die USA, weil er da irgendwie mehr Chancen hatte, vielleicht nochmal irgendwie neuer Stadt zu fahren. Und Lucy Liu, oder also Dr. Joan Watson, ist seine Drogenberaterin.
Ah,
und er macht dann praktisch Entzug und ist dann clean, und die lebt dann irgendwie einen Monat oder irgendwie so bei ihm, um ihn so bei seinem Entzug zu unterstützen, und wird dadurch dann halt so in seine Welt reingezogen, weil er natürlich am Ende immer noch Sherlock Holmes ist, der Fälle löst und dann für die New Yorker Polizei auch arbeitet und so. Und so die ganz normalen, also neben diesem Drogenproblem halt noch so diese ganz normalen Sherlock Holmes Problematiken hat, dass der halt nicht so gut ist mit Menschen reden und so. Und die ist halt irgendwie so für die, also die ist jetzt von 2012 bis 2019 lief die. Und ist, ja, für die Zeit verhältnismäßig unmodern. Also es war wirklich so relativ klassisch, so jede Folge 45 Minuten, ein Fall geht los, am Ende der Folge ist der Fall gelöst, fertig. So.
Genau.
Und es gibt so halt so durch die Figuren und so eine gewisse, und halt diese dabei, dass man Sherlock Holmes halt dabei begleitet, ob er diese drogenfrei bleibt oder nicht, so in Anführungsstrichen, und wie sich die Beziehung der beiden halt entwickelt. Das ist so der, der serienumfassende, aber es gibt nicht so einen Überplot, der da irgendwie entfaltet wird oder so. Deswegen halt eben auch sehr, deswegen habe ich das hier reingepackt, weil das auch so ist, da kannst du Folgen einzeln rauspicken, die angucken, da gibt es welche, die sind besser, da gibt es welche, die sind schlechter. Wenn da eine ist, die schlecht ist, kann man die überspringen und in der nächsten Folge denkt man nicht, hör, was jetzt passiert so. Also deswegen, aber halt auch gute Schauspieler, gut besetzt. So, ich meine, auch da wieder, ne, viele Folgen, da ist halt nicht alles Gold, aber da sind ein paar dabei, die wirklich auch von den Fällen her einfach cool gemacht sind. Weil das natürlich alles
wusste nicht, dass da Lucy Liu, das ist schon ein Grund für mich, das mal anzugucken, weil die finde ich auf jeden Fall ganz toll.
Ja irgendwie also komisch, verfehlter Titel eigentlich für die Sendung, oder? Wenn das irgendwas mit Sherlock Holmes zu tun hat, dann Elementary das zu nennen, das irgendwie.
Ja, das sagt er doch immer.
Ja,
das
sagt er ja immer so, aber man kann das.
Ja, gut. Muss man aber auch wissen.
Ich tippe drauf, dass Sherlock halt gerade besetzt war.
Ja, wahrscheinlich.
Zu der Zeit.
Ja, finde ich gut. Ich möchte an dieser Stelle dann direkt hier nochmal reingrätschen, wo du nämlich solche Art von Serien nochmal angesprochen hast. Wir haben ja beim letzten Mal über das tolle neue Paradigma bei Serien gesprochen, dass sie eben weitererzählt werden und so weiter und so fort. Aber ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen für eben diese, und das passt ganz gut bei diesen Feelgood-Serien, nämlich für diese guten alten Krimiserien, die wirklich so Murder of the Week sind. Zum Beispiel ganz oben vorneweg Law and Order und alle seine Ableger, so, die es überall gibt. Das ist erstmal, wenn man das so sehen würde, keine Feelgood-Serie, vor allem nicht Law and Order Special Victims Unit. Oh ja. Aber das geht schon ziemlich an die Substanz. Aber das Schöne dabei ist immer, ich habe das immer so abgespeichert mit in Urlaub fahren und dann bist du irgendwie im Hotelzimmer angekommen, wir fahren ja immer mit dem Fahrrad und so weiter, und dann bist du kaputt im Hotelzimmer angekommen und dann legst du dich einfach nur dahin und machst einen Fernseher an und dann freust du dich, dass so eine Sendung läuft, wo einfach eine Folge oder zwei oder drei hintereinander, ist auch egal. Oder eben, wenn man in Amerika im Urlaub ist und dann da irgendwie, egal welchen Sender man einschaltet, man findet immer irgendwie Law and Order, Cold Case oder irgendwie sowas. Und dann kannst du mal ein, zwei Folgen hintereinander gucken, dabei so ein bisschen wegdösen, Albträume kriegen von Law and Order Special Victims Unit oder auch Navy CIS und solche Sachen, die man einfach so weggucken kann, ohne auch den großen über alles umspannenden Story-Arc zu verstehen. Das hat auch seine Existenzberechtigung. Auch heutzutage finde ich immer noch solche Serien.
Ja, teilweise gibt es da so Kompromisse, wo es eigentlich schon einen übergeordneten Plot gibt, aber innerhalb dessen eigentlich immer so abgeschlossene Folgen trotzdem. Und da möchte ich auch eine Feelgood-Serie kurz nennen, die eigentlich jetzt vom Genre auch nicht unbedingt direkt sich aufdrängt, aber die für mich wahnsinnig viel gut ist. Und das ist die Serie Justified. Die hat genau das. Es geht eigentlich also pro Staffel wirklich eine Storyline und auch staffelübergreifend, aber hat eigentlich immer so abgeschlossene Mini-Fälle dann eben immer auch noch da drin. Und Justified ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Es ist eigentlich eine Krimiserie, die in Kentucky spielt. Irgendwie ein Setting, das man so auch noch nie hatte, mit so Hinterwäldler-Rednecks-Protagonisten. Die Hauptdarsteller sind ganz, ganz, ganz fantastisch. Tarantino ist großer Fan von Justified und hat beiden Hauptdarstellern Rollen geschenkt in seinen Filmen, nämlich den Antagonisten Walton Goggins in Hateful Eight und die Hauptfigur, den fantastischen Timothy Olyphant als Raylan Givens, als US Marshal in Once Upon a Time in Hollywood. Und Timothy Olyphant ist auch so ein Fall von einem Schauspieler, den man nie, nie, nie wahrgenommen hätte in seinem Potenzial, wenn es diese Serie nicht gegeben hätte. Mhm. Als einfach schlechte Rollen, schlechte Filme. Ja, Hitman. Ein Schauspieler, der so perfekt für diese Rolle ist und so glänzt und so eine Performance für die Ewigkeit hinlegt, und der wäre uns komplett durch die Lappen gegangen, wie so viele andere eben auch, Bryan Cranston und James Gandolfini und wie sie alle heißen, die so in Nebenrollen versauert wären irgendwie. Ja. Diese Serie ist so arschcool, coole Musik, coole Figuren, coole Handlungen. Auch sein Chef, irgendwie Art Mullen, gespielt von Nick Searcy, auch so ein Typ, der so in so Grisham-Filmen dann mal so der dritte Handlanger des Bösewichts und so ist irgendwie. Und dann in dieser Serie ist er einfach sein Vorgesetzter und spielt um sein Leben irgendwie so witzig und so geil. Und so eine interessante und tolle Serie, die auch so eine Seite von Amerika zeigt, die sonst in Serien eigentlich nicht so richtig zur Sprache kommt, nämlich so hinterwäldlerische, ja, Trump-Wähler halt, also ohne dass das thematisiert würde, so ist total unpolitisch, aber halt einfach Typen, die irgendwie mit Schmerzmitteln handeln und irgendwie Prostitution und halt irgendwie in so Kleinkriminalität so, die sich dort durchwursteln und halt irgendwie versuchen, so ihr Ding zu machen und komplett in diesem Kentucky, in diesem Harlan County, da halt ihre eigenen Gesetze halt machen irgendwie. Und dann kommt er, der da aufgewachsen ist, kommt wieder zurück irgendwie, er wird strafversetzt, zurück nach Hause, nach Kentucky und kennt die natürlich alle, war mit ihnen auf der Highschool und so weiter und ist halt die coolste Sau im Wald einfach und tolle, ja, Erotik auch und Liebesgeschichte, die sich so durchzieht mit seiner Ex-Frau und so weiter, tolle Schauspielerinnen auch und Darsteller durch die Bank, ganz, ganz fantastische Serie, 7 Staffeln ohne Qualitäts Abfall und macht wahnsinnig Spaß. Mhm. Auf Disney Plus momentan. Psst. Ja, darf man nicht jetzt sagen. Gekündigt. So, muss man, ja. Ich habe jetzt wieder angefangen, habe die ersten 3 Staffeln jetzt zum zweiten Mal geguckt und habe wieder wahnsinnig Spaß. Aber jetzt ist mal wieder Justified Pause, bis dann Disney irgendwann wieder kommt.
Wobei Jimmy Kimmels Show ist jetzt ja auch zurück. Also wir könnten jetzt auch wieder Disney Plus
gucken. Ja, geht ja wieder. Oder, ja, kann man. Nee, ich habe ja immer, also ich habe immer Amazon und Netflix dauerhaft und habe dann immer so eine dritte, spring so immer zwischen Wow und Disney und Apple hin und her halt und kündig's dann halt wieder.
Ja, so, das ist vielleicht nochmal so ein, für hinten raus nochmal ein ganz gutes Gesprächsthema, ne? Also Streamingdienste oder so, wenn wir noch Zeit haben.
Dann ganz kurz noch zu einer Serie, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, nämlich mit Ricky Gervais, Afterlife auf Netflix. Mhm. Eine Serie über Trauer eigentlich und Trauerverarbeitung. Ein Mann, der wirklich fast zerbricht am Tod seiner Frau, die wir auch immer wieder sehen in Rückblenden irgendwie noch, wie sie immer kranker wird, also in so Videokameraaufnahmen und so einem Videotagebuch, das sie eben auch für ihn dann hinterlassen hat. Und er versucht irgendwie halt zu überleben und es halt eigentlich nicht schafft. Ein eigentlich total deprimierendes Thema, aber Ricky Gervais ist halt natürlich einfach ein Genie und er schafft es halt, diese Serie zu einer Feel-Good-Serie zu machen, auch durch die ganzen anderen Darsteller, durch die Dialoge, durch seine Art und durch diesen, durch eine sehr menschenfreundliche und sympathische und liebevolle Sicht auf Menschen und die Welt und Gefühle und auch Schmerz einfach. Und es ist sehr berührend und sehr schön. Punkt. Mhm. Dann, ich muss leider jetzt noch 2 ganz große Serien nennen, die eigentlich so Richtung Top 5 schon gehen. Eine davon musste ich rausschmeißen, weil ich 6 Top 5 habe und weil ich das nicht möchte, musste ich jetzt eine opfern und muss jetzt hier kurz drüber sprechen. Also die erste ist auch nochmal eine Apple-Serie, die in den letzten Jahren viele, viele Menschen, zumindest meines Alters, sehr geliebt haben. Und das ist Ted Lasso.
Ach, witzig, ja.
Ted Lasso ist sicher die lustigste und schönste, glaube ich, Serie der letzten Jahre gewesen, die mal wirklich keine Abgründe zeigt, keine menschlichen und keine irgendwelche Abartigkeiten, sondern einen unfassbar sympathischen und irgendwie auch dilettantischen, eigentlich inkompetenten Trainer, der ein ich glaube Basketballtrainer eigentlich ist und der gekauft wird für ein englisches Fußballteam, eigentlich mit dem Ziel, dass er scheitert als Trainer, ja, weil die Leute, die dafür verantwortlich sind, eigentlich wollen, dass dieser Club verkauft wird und so weiter und die wollen eigentlich, dass sie absteigen und der sich in diese englische Kultur reinfuchst, zusammen mit seinem Co-Trainer, den er immer mitbringt, der einfach so es schafft auf so herzerwärmende Art und Weise diese abgezockten Profis für sich zu gewinnen irgendwie, sodass sie dann eben halt nicht absteigen, sondern sich irgendwie zusammenraufen. Also es ist so eine Buddy-Komödie eigentlich, interkulturelle Gags auch die ganze Zeit zwischen England und Amerika natürlich und den Sportarten und Tee trinken und so weiter. Und ganz tolle Figuren, ganz tolle auch die Typen, die Fußballer spielen, irgendwie durch die Bank, einfach unfassbare Typen. Sehr zu empfehlen, im Original zu schauen, einfach auch durch einen geilen britischen Akzent. Und dann eben auch den Kontrast zu den Amerikanern. Und Figuren, die auch einfach komplex und differenziert sind und vielschichtig. Und dazwischen halt Ted Lasso, gespielt von einem amerikanischen Comedian, dessen Namen ich mir nie merken kann, der auch aus der Saturday Night Live Schmiede kommt. Jetzt gucke ich gerade kurz, ob ich den Namen irgendwo direkt sehe. Jason Sudeikis, den man auch irgendwie, wenn man jetzt nicht Saturday Night Live oder amerikanische Comedy-Szene verfolgt, so nicht auf dem Schirm hatte. Aber nachdem man Ted Lasso gesehen hat, schaut man sich den an oder guckt nach dem, weil das, was der da abzieht, ist einfach so eine wunderbare Performance. Man ging davon aus, dass nach der dritten Staffel Schluss war. Es gab Kontroversen und unterschiedliche Vorstellungen. Jetzt las ich aber unlängst, dass es offensichtlich doch weitergeht. Und da freuen sich, glaube ich, eine Menge Leute.
Wurde mir sehr oft schon empfohlen, aber weil es um Fußball geht, habe ich gedacht, ah nee, habe ich keinen Bock drauf.
Ist egal, ist völlig egal.
Ist eigentlich egal wahrscheinlich.
Ne? Die Sportart ist wirklich ganz wurscht. Ja. Und es ist gerade witzig eigentlich, weil er von Fußball überhaupt keine Ahnung hat.
Ja, vielleicht sollte ich das dann gucken, weil ich ja sozusagen dann er bin.
Also er kennt halt Menschen und er weiß, wie man Menschen gewinnt und darüber schafft er es halt. Die Fußballregeln hat er, glaube ich, auch in Staffel 3 immer noch nicht verstanden.
Okay.
Und dann jetzt eine Serie, die ist also wirklich denkbar knapp an der Top 5 vorbeigeschrammt, wobei es mir echt das Herz bricht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ich kann es drehen und wenden. Und es ist eine Serie mit dem Titel Entourage. Ist in den frühen 2010ern, glaube ich, gelaufen. 7 Staffeln. Und es ist ein Fest für euch. Ihr müsst es gucken, weil es ein Fest ist für Filmfans. Es spielt in Hollywood. Es ist lose basierend auf der Biografie von Mark Wahlberg, der mit es Kumpels. Gibt
eine Biografie von Mark
Wahlberg? Nein, es ist nicht keine Biografie, aber es ist sind viele Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben, die auftauchen. Er ist auch Executive Producer dieser Serie. Die Serie beginnt mit der Premiere des ersten großen Blockbusters eines neuen Hollywood-Stars, der aus Brooklyn zusammen mit seinem Bruder und seinen beiden besten Kumpeln nach Los Angeles gezogen ist und jetzt gerade ein frisch gebackener, der Mann der Stunde ist und der jetzt in Hollywood versucht, Fuß zu fassen. Sie kaufen sich von der ersten Gage erstmal eine riesen Villa, wohnen da zusammen, sind so Buddies halt, die da erstmal die Sau rauslassen und versuchen jetzt gleichzeitig eben in Hollywood eine Karriere zu etablieren. Die anderen, seine Kumpels eben auch. Sein großer Bruder, gespielt von Kevin Dillon, dem unbekannten Bruder von Matt Dillon, der spielt den unerfolgreichen Bruder dieses Typen, der in so einer fiesen Fantasy-Billigserie irgendwie spielt seit Jahren oder gespielt hat seit Jahren und davon eigentlich zehrt und es nicht schafft, irgendeine gescheite neue Rolle zu kriegen. Er selber versucht, sich jeden breit aufzustellen, jetzt irgendwie, wie geht's weiter? Und wir beobachten ihn jetzt einfach, wie er da in Hollywood Karriere macht. Wir treffen unfassbar viele bekannte Leute, die sich selbst spielen. James Cameron, Martin Scorsese, Matt Damon, alle laufen irgendwann durchs Bild, spielen sich selber, treffen ihn irgendwie, er trifft. Er hat einen Agenten, Ari Gold, der eine Persiflage eines Agenten ist und der so unfassbar toll spielt. Wir sehen, wie er versucht, einen Indie-Film zu machen mit dem durchgeknallten Indie-Regisseur der Stunde, ja, und völlig scheitert irgendwie, den er auch noch selber produziert dann und so weiter. Diese Folge ist eigentlich ein Highlight, weil sie gefilmt ist. Es gibt eine Dokumentation über Apocalypse Now, The Heart of Darkness. Und es ist genau in diesem Stil gefilmt einfach irgendwie, wie sie zeigen, wie dieser Film scheitert. Wie er auf wie ihn ein Regisseur komplett auflaufen lässt und ihm seinen ganzen Text nimmt in einem Kriegsfilm, ja, weil er nicht denkt, dass er spielen kann. Dieser Regisseur von Stellan Skarsgård gespielt irgendwie und er verzweifelt fast, weil er denkt so, er will wenigstens ein paar Sätze sagen und er nimmt ihm jeden Tag wieder einen Satz irgendwie und er darf überhaupt nichts mehr reden, am Schluss nur noch schön aussehen. Und so die ganze Zeit und dann Party natürlich und dann da wieder Agenten und Drehbuch und irgendwie Ideen und dann klappt's nicht und es ist so ein Spaß. Jede Folge 25 Minuten, schnell, bunt, grell, witzig, originell, zum Niederknien tolle Szenen, Dialoge, Figuren, Schauspieler. In jeder Folge taucht irgendein Star auf, irgendwie, der sich kurz selber spielt und der da halt einfach auftaucht als ihr selber. Es gab dann mal noch einen Abschlussfilm, ein 90-Minüter, und danach war vorbei mit Entourage. Und das Schlimme ist, man hat von keinem dieser Schauspieler jemals wieder irgendwas gesehen. Es ist, ich weiß, ich habe keine Erklärung, ich bin völlig ratlos bis zum heutigen Tag. Keiner der vier hat irgendwie nachhaltig von dieser unfassbaren Serie profitiert, offensichtlich. Und ja, das ist das Tragische daran. Ansonsten ist es unfassbar und ich kann euch das nur empfehlen. Ich glaube, ihr habt, also als Filmfan ist es eigentlich unerlässlich, dass man das schaut. Weil jede Folge auch ein bisschen was über Hollywood erzählt, auf eine Art irgendwie, die einfach wahnsinnig Spaß macht.
Spannend. Ja. Habe ich noch nie von gehört. Du, Martin?
Ich auch nicht, aber ich habe schon gegoogelt. Ja. Entourage-verstreamt.es.
Und wer streamt denn? Niemand, gell, oder? Ich weiß doch gar nicht,
wo es wow. ist. Wow
streamt es. Okay. Also, ja wow lohnt sich eh. Über Wow müssen wir, Wow lohnt sich. Also Wow kann man mal ein Vierteljahr abonnieren und dann kann man mal einiges weggucken auf Wow.
Ja, da laufen die ganzen HBO-Serien, das ist schon.
Ja. Mhm. Ja. So gut, das waren die Feelgoods, ich bin jetzt ruhig.
Ja, das Schöne ist, es kommen ja gleich noch Kategorien, die auch Serien beinhalten, die auch irgendwie an die Substanz, ans Herz gehen und schön sind und so. Ich habe sogar jetzt auch noch eine rausgelassen, die ich auf jeden Fall in meiner Top 5 habe. Die will ich jetzt noch gar nicht droppen hier. Deswegen, nee, sogar zwei.
Sag mal, ich habe jetzt mal eine Frage. Drei. Wir haben ja so ein paar Kategorien uns so überlegt. Mhm. Ich habe aber eine ganze Reihe von Serien, die eigentlich in keiner Kategorie so richtig auftauchen. So. Zwingend. Ja. Also kein Fantasy, keine auf wahrer Begebenheit oder so. Habt ihr auch noch so ein paar lose Serien, die so nirgends richtig hinpassen?
Ich habe die einfach alle bei die besten Serien reingeschoben.
Genau, die habe ich auch alle bei 13 reingeschoben. Die besten Serien, sofern noch nicht genannt, falls noch nicht in der Top 5. Da kommt noch ganz viel hinten raus. Also,
gut, dann dann machen wir das da. Also gut, ja. Alles klar. Dann hätte ich jetzt, würde ich vorschlagen, machen wir mal ein Fass auf, nämlich so Hypes und so Overkill-Trends irgendwie. Mhm. Also Hype ist für mich so eine Serie, über die dann zum Beispiel Schüler sprechen. Oder auch wenn sich mir Merch aufdrängt. So
okay.
T-Shirts, die man sieht an Körpern oder auch in Läden oder in Katalogen. Vielleicht so der ich weiß nicht, ob er den Amp-Katalog kennt irgendwie, diesen Musik-T-Shirt und Musik-Merch. EMP, ja, ich sage immer Amp.
In Essen gibt es sogar einen Laden davon.
Ja. So, also wenn es da auftaucht, dann würde ich es mal als Hype bezeichnen. Und da haben wir in den letzten Jahren ja so eine Reihe von Serien, die, finde ich, da so rein können. Zum Beispiel Haus des Geldes.
Mhm. So. Wäre jetzt gerade, wenn man an Merch und so denkt, natürlich irgendwie so das Erste, was mir da auch eingefallen wäre. Und hat auf jeden Fall Bella Ciao nochmal groß gemacht.
Ja, interessant, ja. Habt ihr es gesehen?
Ja, die erste Staffel ganz, jetzt muss ich überlegen, die zweite Staffel auch noch und als dann die dritte angekündigt war, habe ich gesagt, nee Leute, auch da echt nicht.
Ja. Wisst ihr, was ich für ein Problem habe? Und ich habe das, wir haben ja nachher noch eine Kategorie Serien, die überhaupt nicht funktionieren.
Da steht diese Serie bei mir drin.
Ja, und zwar gibt es ein Kriterium und das ist, wenn mir keine Figur sympathisch ist.
Ja.
Und das ist bei Haus des Geldes das Problem. Ich mag niemanden. Niemanden?
Ja.
Da ist keine Figur, mit der ich Mitleid, die mir irgendwie was gibt. Und dann bin ich raus. Und es sind große, hochgelobte, viele Emmy-Preise absahnende Serien da für mich, die aus diesem Grund nicht gehen.
Oh, das habe ich auch, das kann ich direkt sagen, das ist nämlich hier eine Science-Fiction-Serie, die immer gelobt wird, nämlich The Expanse. Da hatte ich das genauso. Also im Grunde genommen eine total tolle Science-Fiction-Serie, weil sie total irgendwie physikalisch realistisch und so ist. Aber mir hat keine einzige Figur da gefallen. Und ich fand vor allem den Hauptcharakter so einen weinerlichen Finzling. Ich fand das irgendwie doof. Ich wollte das nie weiter gucken. So. Mhm. Genau daran lag es dann auch, weil mir da auch einfach niemand gefallen hat. Ja.
Dann Squid Game natürlich. Oder
also,
ja.
Also House of Skulls, ich muss sagen, also diese erste Staffel, finde ich, die kann man sich eigentlich noch richtig gut angucken. Weil die hat halt, also dieser Heist, den die da durchziehen, der ist halt einfach, das ist halt cool gemacht. Dann diese, natürlich, das sieht ja auch einfach, das sieht cool aus, wie die da mit ihren komischen Anzügen und diesen Masken da rumrennen und so. Das haut irgendwie, das finde ich, das funktioniert schon. Da bleibt man auch am Ball. Und dann auch diese Verstrickung von diesem Professor und dieser Polizistin und so. Also da steckt schon richtig viel drin. Aber das ist halt wirklich so, da habe ich eine Staffel von geguckt und dann dachte ich mir so, okay, das war jetzt eine coole Miniserie und dann machen die noch fünfmal genau dasselbe.
Ja, müssen sie halt, weil es so gut funktioniert hat.
Ja, aber das ist halt scheiße. Ja, das stimmt schon, das ist halt scheiße.
Ja, ja, ja. Ja.
Und das macht dann ja auch das, was gut war, mit kaputt. Ne, weil du kannst ja nicht sagen, ja, ist eine Staffel ist gut, dann scheiße, dann ist es ja insgesamt eher scheiße. Ne?
Ja.
Und das
ist
halt bei vielen dieser Sachen so. Aber wie gesagt, und das Gute ist, aber das kann man auch für sich alleine, weil das ist auch so eine Serie, da siehst du so richtig, die haben niemals damit gerechnet, dass das passiert.
Genau.
Sie haben diese erste Staffel gemacht, da haben die all ihr Herzblut reingebuttert und dann war, oh, geil, Geld.
Ja.
Ja. Und das ist eine schöne Überleitung zu dem, was Marc gerade schon angesprochen hat, nämlich Squid Game.
Ja.
Da ist es doch eigentlich ganz genauso, oder?
Ja, also
klar.
Da muss ich sagen, bin ich auch großer Fan der ersten Staffel auf jeden Fall.
Ja.
Und muss sagen, die dritte Staffel habe ich einfach auch nicht geguckt.
Aber das ist halt auch so eine Idee, da gibt es natürlich keinen Ausweg mehr. Also wenn man das über mehrere Staffeln erzählen will, kannst du es nur noch variieren. Ja, was will man jetzt noch machen damit? Vielleicht fehlt uns da die Fantasie, aber Ihnen ja offensichtlich auch.
Ja. Vor allem haben sie sich ja auch eines Tricks bedient. Und sie mussten ja unbedingt drei Staffeln machen, aber dabei ist eigentlich die zweite Staffel einfach noch fortgesetzt worden. Und allein das ist ja irgendwie auch schon ein Problem. Weil man könnte ja sagen, okay, jede Staffel ist einmal dieses Spiel, das von vorne bis hinten durchgespielt wird, so bis der letzte halt überbleibt. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern die zweite Staffel ist ja dann einfach nochmal in der Mitte gesplittet, um eben noch mehr Hype oder was weiß ich, Einschaltquote oder wie auch immer zu generieren, weil man einfach nicht zu Potte gekommen ist irgendwie. Und dann geht es ja einfach weiter und auch jetzt wieder mit einem offenen Ende. Es könnte jetzt auch noch weitergehen, aber ja gut.
Also hast du die dritte auch noch geguckt?
Ja, ich habe sie auch noch geguckt, genau. Es geht einfach weiter und ja, was heißt lohnt sich? Es schließt schon irgendwie was ab, so, ne? Und es kommen natürlich neue, tolle Folterspiele dazu und deswegen guckt man die Serie ja. Es ist ja irgendwie auch so ein Torture-Porn, ne, was man sich da gibt.
Aber,
also man will ja sehen, was haben sich die AutorInnen jetzt schon wieder einfallen lassen, irgendwie um noch mehr perfide die Leute umzubringen. So. Aber auch da muss man sagen, geht ihnen so ein bisschen die Idee aus. In der ersten Staffel gab es ja diese Brücke, wo das Glas irgendwie wegbricht oder sowas. Das Ähnliche haben sie jetzt in der zweiten oder in der dritten Staffel, glaube ich, auch, wo die dann so auch wieder über eine Brücke müssen, wo dann so ein Springseil die ganze Zeit schwingt und ihnen halt die Beine wegzieht und sie dann runterfallen. Also es ist eigentlich nochmal genau das Gleiche. Ne? Also auch da gehen so ein bisschen die Ideen irgendwann aus. Aber grundsätzlich ist natürlich Squid Game schon ein Phänomen. Ne? Und irgendwie auch vielleicht durchaus der Hype gerechtfertigt. Wir sagten damals, glaube ich, Martin, Kindergarten-Kapitalismus-Kritik dazu. Aber es ist ja irgendwie auch schon so. Ne? Also, und auch da wieder natürlich tolle Bilder, toll gefilmt, irgendwie ganz toll inszeniert. Und Endlich mal eine Serie, die man ohne Probleme in der deutschen Synchro gucken kann. Weil da bringt es mir nichts, die original koreanische Sprachausgabe anzumachen und dann Untertitel zu gucken. Das habe ich am Anfang probiert und dachte dann, ach nee, komm. Ich habe
an der Stelle vor, wollte ich aber auch mal noch eins sagen, das war mir noch ganz wichtig, habe ich noch drüber nachgedacht. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen, ja, man kann viele dieser Serien eigentlich auf Deutsch nicht gucken. Ich wollte noch mal eine Lanze brechen, auch für die deutsche Synchronisation und auch für die Sprecher. Also, dass wir das an dieser Stelle nochmal ganz klar festhalten, was die für einen tollen Job machen und wie viele unfassbar tolle Stimmen es auch gibt irgendwie, die man ja, wenn man sie hört, auch in einem Hörspiel oder in der Werbung oder so, wo man sofort diese Gesichter vor Augen sieht irgendwie, die sie halt sprechen normalerweise. Und da gibt es wirklich so viele so tolle Stimmen. Mir ist es erst wieder aufgefallen, ich höre den Podcast Sträter Bender Streberg, mittlerweile nur noch Sträter Streberg, weil Bender ausgestiegen ist, und vor allem Thorsten Sträter ist wirklich ein ganz, ganz enthusiastischer Feierer von Synchronsprechern, der teilweise sogar in Filme geht, wenn bestimmte Synchronsprecher da das sprechen. Und der die auch immer mit Namen dann alle kennt und so weiter. Und das ist
da,
schon.
Da kenne ich noch einen, der die alle mit Namen kennt.
Ja, da rennst du bei mir offene Türen an. Ich bin so ein großer Synchronsprecher-Fan. Also ich gucke auch wirklich irgendwie ständig nach, wie die Synchronsprecher heißen und so. Ich finde das ganz toll. Es gibt ja auch so Instagram-Seiten, wo irgendwie Mediapartner oder so heißt die, wo dann die Synchronsprecher nochmal ihre Rollen irgendwie nachspielen und nachsprechen und so. Aber letztens nochmal ein Ausschnitt aus House of Cards mit dem Kevin Spacey-Sprecher Till Hagen. Und da habe ich auch nochmal kommentiert, dass ich total Mitleid hatte für, um Till Hagen, als Kevin Spacey dann verschwinden musste, aus Gründen. Weil ich sagte mir wirklich so, ach, der Arme, der hat so eine tolle Stimme und jetzt fällt der einfach weg, weil seine Hauptrolle einfach gecancelt wurde. So. Und aber immerhin spricht er noch Phil Coulson. Ja.
Noch kurzer Exkurs, so Hörspiele für Erwachsene irgendwie, was ja auch so eine Nische nochmal ist, wo diese ganzen Sprecher ja auch wieder auftauchen. Und da habe ich vor einigen Zeit eins gehört und da sind die alle wieder und Till Hagen eben auch. Und man sieht halt immer Kevin Spacey da irgendwie.
Ja,
diese Figur, die der spricht, ist halt Kevin Spacey einfach.
Letztens war in einer 3-Fragezeichen-Folge war Tobias Meister auch mit dabei, der ja einerseits Brad Pitt, aber auch hier Kiefer Sutherland spricht und da und Jack Black, da war ich immer hin und her. Also, wer ist denn der jetzt gerade? Also da können super, wir auch nochmal einen ganzen Podcast zu machen gehen.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist nämlich ein bisschen schade, wenn ich jetzt immer alle Serien nur noch auf Englisch gucke, keine Ahnung, aber dass man diese ganzen Synchronstimmen verpasst. Aber ich finde das voll wichtig, dass du das sagst, weil gerade auch irgendwie die deutsche synchronsprechenden Gemeinschaft ja irgendwie auch nochmal vorgeht gegen KI und so. Und da habe ich auch in letzter Zeit ziemlich viel zugehört. Und so, also da auf jeden Fall tolle Leute.
Ja, so. Und zu Squid Game noch kurzer Nerd-Exkurs. Also im Grunde geht das alles, dieses, man spielt zur Unterhaltung anderer um sein Leben, geht echt, glaube ich, zurück. Ich weiß nicht, was es Früheres gibt auf 1973, das Millionenspiel. Deutscher Fernsehfilm mit Dieter Hallervorden als einer der Bösewichte, wo zum ersten Mal diese Idee dann auftaucht, die dann später in Running Man oder jetzt auch gerade aktuell im Kino ja wieder Running Man, so ist eigentlich eine Variation dessen. Ich wüsste nicht, ob es noch eine frühere Fassung dieser Idee gibt, als er diesen deutschen Fernsehfilm da von 1973.
Ja, also würde mir jetzt auch nicht einfallen irgendwie so, aber das ist natürlich so die klassische Dystopie, die so Verfall vom antiken Rom im Prinzip ja dann nochmal aufwärmt, ne? Also eine Gesellschaft irgendwann so dekadent, dass sie nicht mehr zu unterhalten ist, außer indem sie sich gegenseitig umbringt, sozusagen.
Ja. Ja, genau. Bei Hunger Games hat man das ja auch. Ist auch ein großer Erfolg. Ja. Also generell solche Gladiatoren-Sendungen sind ja irgendwie dann, oder Serien sind ja dann scheinbar immer irgendwie auch gleich Hype, ne? Also alle die sowas als Thema haben, sind immer sofort erfolgreich.
Ja, auch interessant, gell, was das über uns sagt. Das so gerne. Also ich habe mich Squid Game einfach verweigert. Ich hatte irgendwie, mir war es zu zynisch dann letztlich. Ich habe es aber auch natürlich nicht gesehen und weiß nicht, wie gut es dann letztlich auch tatsächlich umgesetzt ist. Aber die Grundidee dachte ich, kenne ich jetzt, muss ich nicht nochmal sehen. Und als dann zu viele Schüler auch drüber geredet haben, die eigentlich viel zu jung waren dafür, dachte ich so, da mache ich jetzt nicht mit irgendwie.
Aber auch da wieder tolle Halloween-Kostüme natürlich, ne? Ja. Also diese Anzüge von diesen Soldaten, das ist, ne, und mit diesen Masken, ja, mit diesen PlayStation-Symbolen.
Ja, genau. Ja. Aktueller Hype, Wednesday.
Nee. Kann ich
nicht. Fühle ich leider auch nicht. Nee. Also meine Frau hat die erste Staffel geguckt und ich dann auch so ein bisschen, also mit angefangen, und das war für mich aber auch sehr zügig auserzählt eigentlich, irgendwie so, wo ich dachte, ja, okay, weiß ich nicht. Und die zweite hat sie jetzt angefangen und ist da jetzt auch schon nicht mehr so überzeugt. Also gefühlt hängt der ganze Hype dieser Serie an diesem einen Tanz da, und das war es eigentlich. Also der Rest der Serie ist einfach Schmutz.
Ich habe vor kurzem auf Arte wieder mal eine Tim Burton-Doku angeschaut, und mir gefällt ja prinzipiell die Ästhetik von Tim Burton schon, und was mir da aber auch nochmal klar wurde, da wurde gezeigt eine Rede vom der Walk of Fame-Einweihung, Winona Ryder hat eine Rede gehalten und hat eigentlich auch nochmal deutlich gemacht, da, dass Tim Burton seit den 80er Jahren halt der Regisseur für die Aliens und die Outcasts ist und der in jedem Film halt eigentlich eine Hauptfigur hat, die im Grunde keinen Platz findet in der Gesellschaft irgendwie. Mhm. Und jemand wie Winona Ryder, der das biografisch eben auch so ging, und Typen wie ja, ich weiß nicht, immer wieder diese Figuren eben, Edward Scissorhands und so weiter, die halt im Grunde keinen Platz finden, die Außenseiter sind. Das sind die in der Klasse halt, die dann keine Freunde haben, mit denen irgendwie groß niemand was zu tun, die man als schräg ansieht, die sich anders anziehen und so weiter. Und für die war halt Tim Burton einfach immer der Regisseur, der ihnen Identifikationsfiguren geliefert hat. Da fand ich eigentlich nochmal eine schöne Idee irgendwie, wie toll Tim Burton eigentlich auch ist. Ist ja wirklich ein ganz schräger Vogel. Aber es war ich kurz davor zu denken, ich glaube, ich gucke doch mal rein jetzt in Wednesday. Einfach nur, weil es Tim Burton ist und weil man Tim Burton immer eine Chance geben muss, finde ich. Auch wenn es teilweise bei mir nicht funktioniert, so, weil es mir dann zu schräg ist oder zu abgefahren. Aber ich mag manches von ihm doch sehr und dachte so, ich gebe Wednesday vielleicht doch nochmal eine Chance, aber bin noch nicht so weit.
Also ich finde der Look und so, das funktioniert auch alles, aber der Plot trägt das halt null. Das ist einfach nee.
Okay. Nicht. Ja, gut. Einen kurzen Trend hat mal das Damen-Gambit ausgelöst, fand ich irgendwie, wo plötzlich Schach so plötzlich bei Schülern nochmal ein Thema war vor einigen Jahren. Fand ich auch eine gute Serie, hat mir Spaß gemacht, aber war auch nicht so nachhaltig. Weil dann
bald also die habe ich, hab ich tatsächlich in meiner 13er-Kategorie da unten so, weil die fand ich wirklich, also für Top 5 natürlich nicht gut genug, aber die fand ich schon sehr gut. Ja. Wobei ich ja auch so selber passionierter Schachspieler bin, deswegen.
Okay, dann ist natürlich mal. Hypes natürlich, was Merch und so angeht und Zitate und T-Shirts mit Sätzen aus der Serie, ist natürlich auch Breaking Bad, aber haben wir drüber gesprochen?
Ja, haben wir genug drüber.
Glaube ich, muss man, glaube ich, nichts mehr sagen dazu. Und eine andere Serie, über die wir im Bereich Fantasy sicher noch sprechen werden. Und Stranger Things vielleicht hier an der Stelle aber auch noch. Oder haben können wir hier vielleicht, also als Hype muss man sie ja unbedingt auch noch nennen. Und wir warten, also ich warte wirklich aufs Finale gerade. Kommt ja
irgendwie wartet
nächstes
man ja,
Jahr, glaube ich. Ja.
Ja, man wartet immer aufs Finale und dann kommt doch wieder noch was Neues und noch eine neue
Staffel. Ja, eben, genau. Aber Stranger Things finde ich wirklich für eine Serie, die weiß gar nicht, die ist halt auch schlau konzipiert, die kann man als Jugendlicher angucken, aber eben auch als jemand, der in den 80er Jahren jung war, durch die ganzen Referenzen und die Musik und so weiter. Und die finde ich einfach von vorne bis hinten uneingeschränkt geil, ich weiß nicht. So, ich fand da alles toll dran, macht einen Wahnsinnsspaß.
Ich auch. Du hast Winona Ryder ja gerade auch schon erwähnt, fand ich auch ganz toll in der Serie. Und auch, alle Jungstars, die da mitspielen, finde ich, macht wirklich einfach Spaß. Dieser ganze 80s-Vibe, der ist ja entweder auf diesen 80s-Vibe aufgesprungen, weil der irgendwie gerade Trend war, oder sie haben es sogar ausgelöst so ein bisschen mit. So, also jetzt aktuell ist ja wirklich in der Musik, in anderen Filmen. Es werden ja ganze Filme gemacht, die einfach nur irgendwie zurück in die 80er. Da gab es ja auch diesen zweiten Wonder Woman-Film, der auch in den 80ern spielt. 80er. Hier, ich habe heute noch den Song davon Offenbach gehört, der einfach irgendwie hier dieser Kim Wilde Cambodia-Song gesampelt ist. Also es ist einfach alles 80er. Und ich glaube, das kommt auch mit eben aus Stranger Things, aus der Musik von damals. Und das macht natürlich auch gute Gefühle. Jetzt sind wir eher Kinder der 90er, weil wir erst in den 80ern ja wirklich Babys waren. Aber trotzdem, das haben wir ja auch irgendwie noch mitbekommen und mitgenommen. Und vor allem hören wir ja auch gerne Musik auch aus dieser Zeit. Und dann, wenn dann irgendwie, Journey spielen, da irgendwie ein Song kommt, da geht mir das Herz auf, ne, in dieser Sendung und so. Oder hier diese, wo sie da am Ende der ersten Staffel, glaube ich, oder der zweiten, wo sie hier die Neverending Story Lied singen. Mhm. Das ist ja total absurd, was sie da machen, aber wie schön. Also, genau.
Ja, super. Und dann natürlich auch diese Referenzen. So, wir haben so ein bisschen E.T.-Elemente drin. Wir haben Ghostbusters irgendwie. So, es sind so viele Anspielungen auch immer wieder sehr liebevoll gemacht. Das ist ganz toll. Alien, ja, vielleicht auch. Und auch das Cast einfach, also diese Entscheidungen, Winona Ryder dann da zu nehmen, natürlich als Mutter, ja, die man ja jahrelang nicht mehr gesehen hatte, irgendwie ich zumindest, ja, völlig. Und dann eben auch Matthew Modine als dieser Wissenschaftler da, als der Böse eigentlich, auch so eine Figur aus den 80ern und den ich unfassbar liebe, Paul Reiser, der dann ja in der zweiten und dritten Staffel, glaube ich, dann so den guten Wissenschaftler spielt, der sie ja. Und Paul Reiser ist ein Wahnsinnstyp, finde ich. Also den mag ich unfassbar. Der spielt eigentlich fast ja deutlich unter seinen Möglichkeiten in dieser Serie. Aber allein, dass sie solche Leute dann da auch wieder vorholen irgendwie, ist schlau und klug durchdacht und liebevoll gemacht. Und also der Erfolg, den diese Serie hat, ist, finde ich, hochverdient, weil das einfach so schlau konzipiert ist, das ganze Ding von vorne bis hinten.
Ja, und Samwise Gamgee ist auch dabei, ne? Sean Astin. Also darf man auch nicht vergessen hier. Ist auch, also da ist sozusagen der doppelte Nerd. Also wenn man ein Fantasy-Nerd ist, dann freut man sich darüber, dass Sam in dieser Serie plötzlich wieder mitspielt. So. Und,
Wahnsinn.
Genau. So. Und auch hier diese ganzen Pen-and-Paper-Sachen, ne? Also das ist ja auch, also das springt alles auf diesen Nerd-Train auf.
Okay, ja, schön, da sind wir uns einig.
Nee, gar nicht.
Achso, du bist,
jetzt kommt Martin.
Ja, stimmt, du warst ruhig die ganze Zeit.
Ja, ja, Stranger Things ist tatsächlich die erste und oberste Serie bei Serien, die für mich nicht funktionieren. Und es ist mir absolut unerklärlich, weil alles, was ihr aufgezählt habt, macht total Sinn. Und ist alles daran, jedes einzelne Element sozusagen, müsste mir unglaublich gut gefallen. Aber irgendwas ist ja dann immer am Ende mehr als nur die Summe seiner Teile und diese Summe, also ich habe die erste Staffel wirklich auch komplett geguckt, weil ich hatte von vornherein so, weiß ich nicht, und habe gesagt, nee, komm, guck dir das jetzt mal wirklich mal ganz an, dass alle loben das so, und es war mir, ich kann auch nicht in Worte fassen, warum, aber ich werde mit dieser Serie nicht warm.
Sehr nicht, merkwürdig.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, ja. Absolut. Ja, genau.
Sprachlos.
Das glaubt mir keiner, wenn ich denen das sage. Aber
allein schon, wenn ich die Intro-Melodie höre, denke ich, wow, toll.
Ja.
Okay,
ja.
Aber egal. Okay. Geschmack ist etwas, über das lässt sich nicht streiten. Den hat man oder den hat man nicht. Ne?
Genau. Übrigens noch hier 80er-Jahre Revival-Dings würde ich auch noch auf jeden Fall hier Guardians of the Galaxy, glaube ich, hat da auch noch ordentlich reingespielt, oder? Mit den Soundtracks?
Also genau,
Soundtracks
genau,
vor allem, Ja, auf jeden Fall. Ja, dann eine letzte Hype-Serie habe ich noch, ist aber eine andere Art Hype, nämlich einen tatsächlichen Hype, der das Leben von Menschen auch gerade deutlich verändert, nämlich die Serie Yellowstone, die einen Montana-Hype ausgelöst hat in den USA. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Habt ihr Yellowstone geguckt?
Ja, ist ganz oben auf meiner, ich möchte das gucken, aber irgendwie, ja, da gibt es auch schon wieder so viele Spin-offs, dass ich nicht weiß, womit ich jetzt eigentlich anfangen muss.
Ja, also man muss mit Yellowstone anfangen. Man muss mit Yellowstone anfangen. finde ich, weil erst dann kapiert man, glaube ich, auch so, was 1883 eigentlich macht und so. Das ist dann alles irgendwie viel schlauer so. Oder irgendwie ist der Effekt, glaube ich, ein anderer. Und Yellowstone finde ich, also der Hype ist, um das kurz zu erklären, ist tatsächlich, dass Yellowstone ein Bild eines Amerikas schafft, das ganz viele Amerikaner anzusprechen scheint. So, wo die jetzt sich entschließen, wenn sie genug Geld haben, nach Montana zu ziehen eben und die Immobilienpreise durch die Decke gegangen sind die letzten Jahre, sodass viele Einheimische sich die Immobilien nicht und die Grundstücke nicht mehr leisten können irgendwie. Und witzigerweise geht es genau darum in Yellowstone eben auch, dass Fremde von außen kommen und das Land nehmen und so weiter. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Aber was ich da faszinierend finde, ist, was diese Serie, die ist höchst unterhaltsam und spannend und tolle Schauspieler und so weiter, aber analytisch betrachtet, was die für ein Amerika-Bild zeichnet, nämlich ein Bild, in der ein Amerikaner sein Schicksal selbst in die Hand nimmt und seine Probleme selber löst. Ja. Und zwar auch mit Gewalt. So, also das ist in dieser Serie, du kämpfst um das, was du hast, mit allen Mitteln. Und wenn dir da niemand hilft, dann musst du das selber lösen. Und die letzten, auf die du dich da verlassen kannst, sind irgendwelche Behörden oder sogar irgendwelche Bundesbehörden oder so. Du musst es vor Ort lösen. Und Tradition ist gut. Fortschritt ist der Feind. Ja, und gerade die Figur, die Kevin Costner spielt, ist im höchsten Grad interessant und kontrovers und auch kritisch zu betrachten, finde ich. Als Serie super, aber dass das so gut, dass das in den USA so ein Erfolg ist, das ist wirklich das spannende Ding dabei und geht wirklich einher mit einer politischen Entwicklung gerade. Also diese Serie, die letzten 5 Jahre so erfolgreich ist, finde ich symptomatisch gerade für dieses Land, weil es eben eine Idee zeichnet, die mir persönlich sehr, sehr, also die ich theoretisch nachvollziehen kann, die mir jetzt aber in meinem Alltag völlig fremd ist einfach irgendwie. Also so leben wir nicht. Das ist wirklich eine Welt, die so komplett diese Western-Ideologie nochmal aufmacht irgendwie. Wirklich Survival of the Fittest und Survival of the Most Brutal am Ende eben auch und oder the Survival of the Skrupellosesten irgendwie auch. Und das ist interessant, so einfach finde ich. Und dass das so erfolgreich ist, ist bemerkenswert. Und das heißt aber nicht, dass es keine sehr, sehr, sehr gute Serie ist, die man sehr, sehr gut angucken kann. Und ich muss sagen, dass ich dieses Prequel 1883 auch nochmal ganz, ganz, ganz fantastisch fand. Und ich habe gelesen, ist die bestbewertete Serie auf Netflix, glaube ich, ever, von den Zuschauern. Und ist auch ganz fantastisch und zeigt eben den Vorfahren, der praktisch dieses Stück Land, auf dem Yellowstone spielt, wie der dieses Land erschließt, der sich einem Track anschließt, irgendwie der von Osten nach Westen und was die für ein strapaziöses, diese Reise dahin und Indianer und Krankheiten und wilde Tiere und Schlangen und vergiftetes Wasser und ich weiß nicht, was alles irgendwie. Und toll, gut erzählt, schlau, tolle Schauspieler, super.
Und tolle Bilder natürlich, das tolle muss man auch sagen. Weil Amerika ist ja halt, egal was die Politik macht, es ist einfach ein sehr schönes Land.
Ja, genau. Ein bisschen wie Bayern.
Ein bisschen wie Bayern, ja, genau. Auch gerade Montana.
So haben wir Yellowstone auch noch gleich untergebracht. Ja, sehr
gut. Ich habe auch noch eine Serie hier in der Kategorie Hype-Serie, weil da vor allen Dingen auch, glaube ich, so bevor sie rausgekommen ist, der Hype da relativ groß drum war, nämlich The Witcher.
Oh ja, ja.
Mega erfolgreiche Videospielreihe. Die auf, glaube ich, Roman basiert, ne?
Genau, auf polnischen Romanen.
Also Romane, Romane, Videospielreihe, Netflix-Serie mit.
Und das ist erstmal interessant, oder? Roman, Video, ein Videospiel, was auf einem Roman basiert und dann eine Serie, die auf einem Videospiel basiert. Also.
Ja. Okay, weiter. Trifft's auch irgendwie so, weil Meinung, also Henry Cavill, cooler Typ. Das können wir schon mal sagen. Sie trifft die Optik ganz gut von den Spielen auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, also die erste Staffel hat mich schon, also die war, fand ich viel zu verwirrend.
Ich habe sie nicht gecheckt. Ich habe sie überhaupt nicht gecheckt.
Das ist so mit so Zeitsprung und drei Zeitebenen und keine Ahnung was. Und ich habe erst in der Staffel, und das Problem ist aber, dieser Witcher sieht immer gleich aus. dass ich erst in genau, dass ich halt erst in Folge 4 oder so gerafft habe, dass es überhaupt da Zeitebenen gibt.
Ja.
Und das ist halt so, du denkst du, so, ich gucke jetzt hier so eine entspannte Fantasy-Serie, wo halt hier so ein bisschen coole Sachen passiert und dann ist das so richtig so, du hast eine Minute nicht geguckt, schade, Kollege, zurückspulen, zurück auf Anfang, ja. Kannst du mal von vorne anfangen. Und ja. Ich habe die erste Staffel geguckt und ich war so verwirrt am Ende und ich habe so nichts gerafft und dann habe ich die zweite noch angefangen und dann wurde das auch, also ich glaube, dann haben sie mit diesem Zeitgespringen da zumindest aufgehört, aber das war trotzdem irgendwie...
Ja, genau, aber ich habe es die ganze Zeit befürchtet, dass dieses Zeitgespringe noch kommt und habe mich dann gewundert, dass es nicht kommt, dass es nicht ist, dass es dann auf einmal linear erzählt ist. Trotzdem habe ich könnte nicht mehr wiedergeben, was da jetzt eigentlich Sache war. So, es gibt halt diesen Hexer und es gibt diesen Hexerkult und es gibt diese Siri und ja, dann noch die andere da, wie heißt sie? Jennifer, aber anders geschrieben. Ja. Und ja, mehr weiß ich auch nicht. Ich fand es zwar... Den Baden, der ist lustig, ja, genau. Aber also ich kann nur Charaktere aufzählen. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich wirklich abgeht. Und ich frage mich dann wirklich, ist man da übers Ziel hinausgeschossen? Ja, ging man zu sehr davon aus, dass die Leute die Spiele gespielt haben, die Romane gelesen haben? Also wäre das eine Serie nur für Fans so?
Aber nee, also ganz ehrlich, ich habe auch, also zumindest zwei Witcher-Teile habe ich gespielt und das hat mit, ich habe gar nicht gerafft, was da überhaupt was miteinander zu tun hat irgendwie. Also ich hatte wirklich den Eindruck, das war einfach zu viel gewollt und das haben die überhaupt nicht rübergekriegt. Und das führte ja dann schlussendlich auch dazu, dass Henry Cavill da ja ausgestiegen ist im Prinzip, so nach 2 oder 3 Staffeln oder irgendwie so, weil der nämlich auch gesagt hat, ich weiß nicht, was ihr da veranstaltet, aber das hat mit dem Source Material hier nichts mehr zu tun und da habe ich keinen Bock drauf, so, weil der ist ja auch so der König der Nerds selber. Großer Warhammer-Spieler übrigens auch.
Mhm.
und dann hat ja der Dings übernommen. Der
Liam Hemsworth.
Genau, der nicht Thor. Der nicht Thor Hemsworth.
Ja, genau der. Der andere Hemsworth. Ja, genau. Ja, also.
Und da habe ich es dann aber auch nicht mehr geguckt.
Hype, aber irgendwie auch komisch, ja.
Ist aber auch gleich wieder von der Bildfläche verschwunden, oder? Kommt nichts mehr, hört man nichts, ich weiß nicht, machen
es gibt fünf, was? Es gibt 5 Staffeln oder so?
5 also Staffeln
letzte, haben die gemacht? Ja, die letzte ist jetzt 2024. Ja,
ich hab's nicht
mehr. Aber meiner Meinung nach, der Anfangshype war super da, erste Staffel war dann auch krass und irgendwie so und dann aber schon zu kompliziert und dann ist das.
Ja.
Ich habe in einem Podcast gehört, es gibt jetzt eine Technik, die, ich weiß nicht genau, in welcher Form man die dann, die zugänglich wird, aber die Idee ist sehr, sehr interessant und ich musste jetzt da gerade dran denken bei euch am Gespräch. Eine Technik, die quasi wahrscheinlich als App oder so, die, wenn man was anschaut, immer einen Alarm sendet, wenn irgendwas Entscheidendes passiert gerade. Also für so Leute, die gleichzeitig am Telefon, am Phone sind, während sie eine Serie schauen. Und so, und das wäre bei The Witcher das Dauer-Alert wahrscheinlich.
Ja.
So.
Ja, stimmt. Ja, da habe ich später auch noch mal so eine Serie, wo das Dauer klingeln würde. Aber die schaffen wir, glaube ich, heute nicht mehr. Mal gucken.
Ja, das wären die Hypes. Aber ich dachte gerade, Überleitung Serien aus Computerspielen sind wir fast bei Dystopien irgendwie als nächstes vielleicht.
Yep.
Und die Serie, die sich ja aufdrängt, die das jetzt zum Beispiel mal richtig gut gemacht hat, auch für Leute, die Computerspiele nicht kennen, ist natürlich The Last of Us.
Ah ja, auf jeden Fall.
Ich kenne die Computerspiele gar nicht. Und diese Serie kann man wunderbar gucken, wenn man das möchte. Man kapiert alles und es ist schlau gemacht. Tolle Darsteller. Der immer sympathische und omnipräsent, fast ein bisschen überpräsente Pedro Pascal irgendwie. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man den Erfolg von dem erklären kann. Das ist ja Wahnsinn, was mit dem passiert. Das ist ja wirklich überall zu Hause gerade. Und oder? Gute Serie. Und also, ich finde so, also erste Folge, diese Idee, warte mal, was ist das, wenn irgendwie diese Art von Lied kommt, dann ist es die und die Botschaft und dann kommt dieses Depeche Mode Lied. So, da knie ich und dann sage ich, das muss ich gucken, das ist ja so geil. Also da,
genau, das kam am Ende der ersten Folge dann.
Ersten Folge, ja.
Ja, ja, überhaupt toll, wenn so Serien mit so Popmusik oder so Songs enden. Aber The Last of Us, finde ich, ist eine der, also das Computerspiel oder das Videospiel ist eine der besten Formen von Entertainment der letzten 15 Jahre. Also The Last of Us 2 hat mich komplett geflasht. Ich habe das, also das kann man auch einfach nicht nochmal spielen, weil es einfach so ein tolles PlayStation-Spiel war. Und das ist auch ein Spiel, wo man sagt, ich will hier, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, ich will hier nicht weiterspielen. Es ist so schrecklich gerade. Ich will das nicht weitermachen, dieses Martyrium, dieser Rache-Leidensweg, der hier gegangen wird. Aber ich muss ja, sonst sehe ich ja nicht, was passiert. Und ich muss also jetzt immer weiter, ich muss immer mit Ellie noch weiterziehen und so. Und der zweite Teil, Last of Us Part 2, ist jetzt auch wieder zweigeteilt worden, aus Gründen so. Und deswegen wird es jetzt nochmal ganz spannend. Wahrscheinlich gibt es sogar noch eine dritte Staffel, weil das zweite Spiel einfach auch sehr lang ist. Aber sie haben es wirklich, vor allem die erste Staffel, bislang super umgesetzt. Halb gut besetzt, finde ich. Pedro Pascal als Joel finde ich super. Aber wer spielt nochmal Ellie? Jetzt habe ich es gerade vergessen.
Ist es das junge Mädchen?
Ja, ja.
Ja, die ist umstritten, gell? Habe ich gehört, gelesen. Die ist auch nicht, die mag man auch nicht. So, das ist beim Gucken ein bisschen Problem. Also die weiß nicht, ob das Absicht war oder was sie da wollten, aber die ist einem ja nicht sympathisch.
Genau.
Das ist so für die Rolle ein bisschen blöd.
Bella Ramsey, so jetzt habe ich es. Ja. Bella Ramsey spielt die und das ist irgendwie so, also die spielt toll, die spielt auch Ellie genauso, wie sie sein soll. Das Problem ist, sie sieht halt überhaupt nicht so aus. Und es gibt aber eine Schauspielerin, die genauso aussieht wie Ellie. Das aber ist nämlich ja die im zweiten Teil die Abby spielt. So. Und die hätten einfach nur umdrehen müssen, dann wäre das so viel besser gewesen. Aber egal, gut, jetzt sieht halt die Ellie nicht so aus, wie sie aussehen soll. Aber sie spielt toll. Joel ist auch, wie gesagt, toll besetzt. Und generell haben die den Vibe des Videospiels super umgesetzt. Es kommen auch immer mal wieder so ein paar Szenen vor, wo man sich als Spieler erinnert fühlt. Ach ja, da musste man das so und so machen. Auch typische Szene, wo man irgendwo durchkriechen muss, weil die PlayStation nachladen muss. Oder wo jemand so Räuberleiter gibt. Oder wo man Leitern hochklettern muss. Das passiert halt im Videospiel halt ständig. Und sowas kommt halt auch da immer wieder vor. Haben sie wirklich wunderbar umgesetzt. Teilweise auch so im Grafikstil, in der Lichtgebung und so. Finde ich eine ganz tolle Serie. Und es ist ja auch eben gemacht vom Originalregisseur von Naughty Dog, von der Videospielfirma, nämlich Neil Druckmann. Der hat eben da auch Regie geführt in der Serie. Das heißt, der hat ja wirklich selber in seinem eigenen Werk dann daraus nochmal einen Film kreiert. Toll. Super. Aber auch teilweise überlegt, okay, wie können wir es noch ein bisschen anders machen, damit auch eben das Serienpublikum da auch nochmal irgendwie, oder damit beide nochmal auf ihre Kosten kommen, die einerseits die Spiele gespielt haben und die Serie geguckt haben. Wirklich erstaunlich gut.
Findest du auch gut, Martin? Oder?
Ich habe es tatsächlich, also steht seit ewig auf meiner Watchlist. Das Problem ist, das ist auch so eine Serie, die ich auf keinen Fall mit meiner Frau zusammen gucken kann und dann immer die Zeitslots für so Serien zum Alleine-Gucken zu finden, finde ich es immer sagen wir mal, herausfordernd. Die Spiele kenne ich tatsächlich, also habe ich nicht gespielt, kenne ich. Aber ist es nicht auch bei dieser Ellie so, dass die eigentlich hier Elliot Page, als sie noch eine Frau war, so nachempfunden ist? Oder
bin ich genau. Ellen Page nachempfunden, genau. Ja, so ein bisschen vom Aussehen, genau. Ja. Ja.
Und das wäre
aber, das ging halt dann nicht mehr. Genau, aber sieht halt wirklich auch völlig nicht so aus. Aber ist auch eigentlich egal, aber andererseits dann doch schon. Also es hätte schon noch, also
es hätte Möglichkeiten gegeben.
Es hätte Möglichkeiten gegeben. Es hätte andere Schauspielerinnen gegeben. So, da bin ich fest überzeugt.
Die andere große Seriendystopie, Walking Dead.
Nee, kann ich nichts mit anfangen. Das ist eine meiner Serien, wo ich sage, funktioniert bei mir nicht.
Irgendwas da war ich jetzt fast sicher, dass ihr die beide feiert.
Ja,
das ist auf jeden Fall auch eine meiner Serien. Also die ist nicht nur ein bisschen zu lang, die ist. Also ich glaube, ich bin so, ich weiß gar nicht, wann ich ausgestiegen bin. Staffel 6 rum irgendwie so.
Immerhin.
Ja, und da war es aber eigentlich auch schon eine zu viel und so. Und dann irgendwann später kam dann nochmal irgendwie, da waren auch so eigentlich alle meine Kollegen und so, alle, die das mit mir geguckt haben, alle waren enttäuscht, alle sind ausgestiegen. Und irgendwann kam dann so ein Kollege an und meinte, ich bin jetzt bei Walking Dead, bin ich wieder drin, Staffel 9, voll geil. Musste nur 7 und 8 gucken, ist voll scheiße. Ich so, mach ich nicht. Mach ich einfach nicht. Wird nicht passieren.
Ja, okay.
Also nicht nur musst du zwei, drei Folgen, musst du zwei Staffeln gucken, die scheiße sind. Was? Aber was ich sagen muss, also Walking Dead Staffel 1 ist, also besser ist Zombie-Apokalypse nie dargestellt worden. Also.
Ja, okay.
Warum?
Ja, einfach, weil es einfach nicht um Zombies geht. Das ist ja
okay. Sondern
die Zombies sind egal. Es geht halt darum, dass in diesen Situationen halt die Menschen die Gefahr sind und nicht die Zombies. Wobei ich gerade ein Buch lese, das heißt Im Grunde gut, und das versucht genau das zu widerlegen, dass nämlich Menschen in Wirklichkeit gar nicht so sind, wie die Medien uns verkaufen wollen, dass sie sind.
So Homo homini lupus est. So,
naja, genau, einfach gar nicht. Aber bin ich jetzt halb durch, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen.
Klingt interessant. Ich muss bei diesen Zombies immer denken, es gibt ja diesen Film World War Z mit Brad Pitt. Und der basiert auf einem Buch mit dem Titel Operation Zombie auf Deutsch im Original World War Z, A History of the Zombie War. Und das habe ich gehört mal als Hörbuch. Das ist von Max Brooks, das ist der Sohn von Mel Brooks. Und der hat tatsächlich der ist auch irgendwie Mitglied in so Think Tanks und so. Und er hat in diesem Buch, beschreibt er quasi als so Oral History, wo nach der Zombie-Apokalypse erzählt wird, wie man eben versucht hat, dieser Apokalypse Herr zu werden und wie die einzelnen Länder auch unterschiedlich reagiert haben. Und er beschreibt wirklich Szenarios, die so, jetzt, ich glaube das einfach mal, dass die so in den Schubladen liegen, ja, in den einzelnen, im Pentagon und so weiter. Was passiert bei Angriffen von außen? Wie reagiert das Land? Was sind die Protokolle, die jetzt ablaufen und so weiter? Mit welchen Strategien wird da gearbeitet? Und er beschreibt dann wirklich auch nochmal den Unterschied, wie unterschiedliche Länder vorgehen und so weiter. Und in dem Film spielt ja Israel auch eine große Rolle, wo die dann da, die ja Jerusalem, glaube ich, einmauern und so weiter. Wo sie da über diese Mauer da drüber klettern. Und wenn man gelesen hat, wie die Israelis, wie die sich ja schon von jeher, was die für Verteidigungsszenarios haben, es ist jetzt wirklich mal ein Land, das wie kein anderes umgeben ist von Feinden.
Ja.
Wenn man World War Z gelesen hat, dann wundert einen nichts, was da gerade passiert seit 2 Jahren oder gerade aktuell. Es ist wirklich ganz erstaunlich. Als ich dieses, wann war es, welcher Oktober, 19. Oktober, irgendwas vor 2 Jahren, dachte ich so sofort, oh Gott, World War Z, jetzt wird es gnadenlos. Ja. Jetzt, ich weiß genau, was jetzt passiert, weil es steht da alles drin. Das ist wirklich ein tolles Buch, das wie ein Sachbuch quasi funktioniert irgendwie. Und dass ich da an dieser Stelle nur empfehlen kann. Und dass so die theoretische Grundlage, glaube ich, dessen ist, was tatsächlich real passiert im Fall eines Angriffs in vielen Ländern, aber eben dann auch von diesem Film World War Z und vielleicht auch von anderen Zombie-Serien. Ich habe Walking Dead nie gesehen. Ich weiß nicht, wie solche Ideen da aufgegriffen wird, wie tatsächlich das Militär agiert und so weiter. Aber ja, so, das wollte ich gerade noch hier loswerden.
Walking Dead ist im Prinzip so postapokalyptisch, da gibt es gar keine Strukturen mehr eigentlich.
Ah ja, okay.
Und es ist ja auch so sehr reingezoomt, sage ich jetzt mal. Also weil du ja im Prinzip die ganze Zeit diese immer wieder durch Tod und Neuankömmlinge verändernde Gruppe von diesen Überlebenden, die du halt so begleitest. Und die da im Prinzip da so relativ willkürlich durch die USA reisen, auf der Suche nach, weiß man nicht. Und das heißt, es ist so sehr kleiner Fokus und irgendwie so alle, also jegliche institutionelle sind eigentlich aufgelöst und gegebenenfalls durch neue ersetzt. Also es gibt ja plötzlich so,
alles klar,
wieder so Königreich und Leute, die sich einfach König nennen und Tiger haben.
Es gibt auf Apple noch eine Dystopie, Silo. Da habe ich die erste Staffel gesehen, die zweite werde ich sehen, wenn ich Apple wieder habe. Hat mir gut gefallen, über so eine Überlebendengesellschaft unter der Erde, in so einem nach unten durchgebauten Silo einfach, also immer rund, so ein rundes Setting irgendwie, mit so einem Maschinenraum ganz unten und dann eben auch so einer Hierarchie, eben weiter unten und oben dann, wer da wohnt und so. Und ist gut. Sehr unterhaltsam und gutes Ende, spannende Problematik, die da irgendwie lösen müssen dann eben auch, weil sich keiner eben raustraut. Also das Rausgehen ist eigentlich eine Strafe, ist wie ein Todesurteil. Ja. Und die sterben dann auch immer gleich. Man sieht es dann auf so einer Kamera und dann kommt eben nach und nach der Verdacht auf, dass diese Filme, die man da vielleicht sieht, dass die gefaked sind und dass draußen vielleicht gar keine Gefahr herrscht. So, dass man eigentlich auch raus könnte. So, ja. Also gut,
ein Film mit
praktisch. Ja, Cloverfield mit auch einer ähnlichen, wo der sagt, man darf nicht raus und so. Genau. Ist gut.
Ja. Apropos rund, wo wir gerade bei Dystopien sind, die im runden Szenario spielen, da passt ganz gut die Serie Snowpiercer, basierend auf einem Film tatsächlich. Und die Serie fand ich sehr schön, habe ich gerne geguckt, auch Star besetzt mit Sean Bean, natürlich als der Bösewicht, und Jennifer Connelly. Und es spielt die ganze Zeit auch ein bisschen nerdy in einem Zug. Der Zug, der fährt die ganze Zeit um die Welt herum, der hat irgendwie so eine unendlich powernde Maschine, die aber auch nur so perpetuum mobile funktioniert, wenn sie permanent durchfährt. So, und die ganze Welt ist eingefroren und der Zug fährt halt die ganze Zeit herum und es gibt innerhalb dieses Zuges dann auch direkt wieder drei Klassen und die dritte Klasse hat sozusagen keine Rechte und hat nichts zu sagen und wird immer für die schlimmsten Arbeiten dort in dem Zug irgendwie gebraucht und bei den kleinsten Vergehen erfolgen sofort große Strafen und das ist auch irgendwie sehr schön umgesetzt auf diesem engen Raum und auch halt filmisch sehr interessant dargestellt, dadurch, dass es halt ein Zug ist, der halt auch ständig wackelt, dann wackeln auch ständig irgendwie so Lampen und so und es ist halt sehr eng alles. Die Serie habe ich auch gerne geguckt, ging irgendwie hinten raus auch wieder, hinten raus ist egal, aber die Grundprämisse ist erstmal cool. So.
Ja, fand ich auch von dem Film auch schon
ja.
so gute
Idee. Ja, genau.
Und wenn Jennifer Connelly fand ich ja auch immer ganz toll, die habe ich länger nicht mehr gesehen. Ist fast ein Grund, auch da mal reinzuschauen.
Ja,
schreibt genau. Es mal auf.
Ich habe noch mitgebracht Dystopie und Computerspiel.
Ja.
Fallout,
genau. Habe ich auch gerade gedacht, als Mark von Silo gesprochen hat.
Ja, genau. Ne? Also die Fallout-Serie auf Amazon lief, die eine Staffel lief da jetzt. Die hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich finde, die trifft diesen satirisch-ironischen Ton von diesen Fallout-Spielen ganz gut. Man erkennt da so die Tropes da wieder und so weiter und so fort. Und die ist auch spannend. Also, ne, die ist auch so mit so Mystery-Sachen halt und mit so einem durchgängigen Plot, der jetzt auch am Ende der ersten Staffel auch noch überhaupt nicht aufgelöst ist, so nach dem Motto. Also, ich hoffe, die geht bald weiter und hält ihr Niveau, weil die hat mir wirklich gut gefallen.
Mit Walton Goggins auch wieder, ne, also einer der liebsten Antagonisten heutzutage, so, der den Ghoul spielt. Ja, sehr schön. Hat auch so Western-Anleihen und das wiederum führt mich zu meiner Dystopie-Serie, nämlich Westworld.
Oh ja.
Auch so ein HBO-Ding, glaube ich. Und es ist eine Western-Serie, die aber eigentlich eine Science-Fiction-Serie ist. Weil es geht irgendwie die ganze Zeit um diese Roboter, die ein Western-Feeling vermitteln sollen. Und ich fand vor allem die erste Staffel besonders bemerkenswert. Hinten raus habe ich dann auch wieder weniger gecheckt und dachte auch irgendwann so, jetzt ist es mir zu weit weg von dieser Westworld-Idee. Weil am Anfang ist es halt wirklich da, es spielt eben in dieser Western-Stadt und es spielt auch wieder auf mehreren Zeitebenen. So. Und dann geht es ständig aber auch wieder zurück in diese Facility, wo dann diese Roboter gewartet und repariert werden und so. Und diese Haupt- Roboter-Schauspielfigur, die, ja, keine Ahnung, entwickelt ja so langsam so ein Bewusstsein irgendwie so, ja, ne? Und darum geht's ja irgendwie. Und das ist schon ganz toll. Also ich fand die erste Staffel, vor allem der Plot-Twist am Ende, den ich hier auf gar keinen Fall spoilern möchte,
super,
hat mich
super
sehr weggeflasht. Also ja, das habe ich nicht toll kommen sehen. So. Nee.
Obwohl man es eigentlich ja schon gesehen hat, auch in anderen Filmen, so diese Idee, aber ich habe es an diesem, also hat es mich auch völlig kalt erwischt. Da, genau. Muss ich echt sagen. Ganz und, so. Anthony Hopkins, super besetzt, ja, auch, genau, wirklich in Ed Harris, ja, große, große Stars, die da wirklich, super Serie hat man auch, oder die erste Staffel. Ich habe dann auch nicht weitergeguckt, ich weiß gar nicht warum. Ich hatte, glaube ich, auch Angst, dass es schlechter weitergeht.
Ja. Und noch ein Hemsworth auch wieder dabei, ne? Ich glaube, der dritte im Bunde.
Irgendeiner wird schon dabei sein.
Ein Hemsworth dabei. Und es ist ja auch gemacht von dem Bruder von Christopher Nolan. Also auch von
echt? Das wusste ich nicht.
Ja, genau. Okay. Also auch da hier, wie heißt der denn? Jonathan Nolan, genau. Also hohes Potenzial. Ganz toll.
Ja, liebe Leute, jetzt sind wir schon wieder in Minute 93. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt die Befürchtung, wir brauchen 4 Folgen. Habt ihr eigentlich noch was anderes vor die nächsten Wochen?
Anscheinend nicht.
Anscheinend wohl nicht. Wir senden jetzt hier einfach permanent durch.
Also wenn es für euch okay ist, wir können auch noch 2 Folgen machen dazu. Ich glaube, es führt was keinen Weg dran vorbei. Wir schauen einfach mal. Also ich würde sagen, 90 Minuten finde ich eine gute Länge, wenn wir an dieser Stelle, wenn keiner von euch mehr eine Dystopie hat. Sonst können wir
ich hätte da noch einiges.
Ja, komm, mach mal, lass uns das noch.
Wollen wir die durchmachen, machen, die Dystopie-Kategorie?
Ja, komm, ja. Und dann machen wir so echte Science-Fiction-Serien vielleicht nächste Folge?
Ja, genau.
Mhm. Okay, und
Fantasy haben wir ja dann auch noch.
Genau, da möchte ich also über 2 Dinge auf jeden Fall reden, die was miteinander zu tun haben. Nämlich, wir haben ja gesagt, ein entscheidendes Merkmal der Serienrevolution ist diese zunehmende Seriality. Und jetzt könnte man ja behaupten, es gibt einen noch neueren Trend, der praktisch genau das Gegenteil davon ist, der sozusagen auch diese Monster of the Week Erzählweise noch mal überspitzt, nämlich diese ganzen, wie heißen die,
Anthology-Serien,
die halt irgendwie alle thematisch, in Anführungsstrichen, was miteinander zu tun, aber in sich gar nichts, also noch nicht mal gleich Schauspieler oder irgendwas miteinander zu tun haben.
Ja,
und gerade im Dystopiebereich gibt es da 2, die man auf jeden Fall nennen muss. Also die eine, kleineren Anführungsstrichen, ist Love, Death and Robots.
Oh ja, sehr
das
schön.
Das sind so animierte, manchmal gezeichnete, manchmal computeranimierte, dystopische Science-Fiction-Geschichten, die dann auch immer häufig so nur so 10 bis 30 Minuten gehen und unterschiedlichst sind, mal ernsthafter, mal nicht so ernsthaft und so weiter und so fort. Und natürlich hätte man vielleicht auch bei Hype-Serien schon fast nennen können, Black Mirror.
Ja. Oh ja.
Die mich jedes Mal aufs Neue. Ich habe irgendwann da sehr spät mit angefangen und dann habe ich mir, glaube ich, so 3-4 Staffeln oder so mehr oder weniger am Stück in 2 Wochen reingeknallt. Und das hat meinen Kopf richtig
kaputt. Das macht einen
Black Mirror ist Wahnsinn.
Das macht einen so
im Grunde
fertig.
Black Mirror muss eigentlich in die Top 5, aber sie ist doch nicht in der Top 5. Und zwar, weil es stresst. Also das macht mich echt fertig.
Zu anstrengend,
das ist mir zu viel. Also es gibt so Sachen, es gibt so bestimmte Bands auch oder Platten, die ich ganz toll finde, aber nie höre, weil sie mir zu viel sind, ja, weil es so anstrengend ist, weil es nie einen Moment gibt, wo ich denke, ach, da habe ich jetzt mal Lust drauf. Und so. Also, und wo man denkt so, oh Gott, das ist echt, das wird Arbeit, ja, so, das ist wirklich so, boah, will man sich jetzt da drauf einlassen und dann da wieder, dann beschäftigt einen das wieder tagelang.
Ja,
aber genau, ich habe noch nie eine schlechte Black Mirror-Folge gesehen oder eine, die mir egal war oder die mich nicht weiter beschäftigt hat.
Die machen einen alle
fest. Ich habe ganz vieles noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich ganze Staffeln am Stück gesehen habe, aber immer mal wieder einzelne Folgen. Ich glaube, die ersten 2 oder 3 habe ich ganz gesehen und dann nur einzelne Episoden. Aber es ist,
ja auch bei der Serie egal. Deswegen passt sie auch halt, weil es ja wirklich einfach einzelne Filme sind, die auch teilweise auch 1,5 Stunden gehen und so. Zum Beispiel auch diese Auskopplung, dieses Computerspiel, was man selber mit, wo man die Serie selber.
Das ist
genau. Das hat auch gemacht. Genau, das war auch toll, wo man wirklich immer diese Entscheidung treffen musste, wie geht's jetzt weiter und so. Ja. Bandersnatch hieß die Folge. So,
unfassbar. Genau,
ja, also auch was für eine Idee. Und auch einfach mit diesem mit dieser technischen Streaming-Revolution einfach mal zu spielen und zu sagen, ey, komm, mach doch einfach mal mit. So, wir sind ja eben nicht mehr lineares Fernsehen. Du kannst ja jetzt hier mit den Möglichkeiten, die dein PC oder die dein Tablet oder so dir bietet, einfach auch mal in die Serie immersiv einsteigen.
So sich aber nicht durchgesetzt, gell? Das ist schon 2 Jahre alt, ist eigentlich nichts weiter passiert damit.
Ja, genau, war ein Experiment. Aber
es gab da noch ein paar Sachen tatsächlich. Ja? Die waren halt nur bei, also ich kann mich dran erinnern, wie heißt denn dieser irgend so ein Survival-Typ? Bear Grylls oder irgendwie so?
Bear Grylls.
Da gab es tatsächlich auch irgendwie so eine Sache, wo man dann entscheiden konnte, wie man so ein Survival-Ding da irgendwie angeht, was man dann macht. Das gab es für Erwachsene noch. Und dann habe ich letztens gesehen, irgendwie so ein animiertes Jurassic Park für Kinder oder irgendwie so. Da kann man das auch machen. Also das ist bei weitem nicht ausgereift und so, aber das ist auch nicht so ganz singulär auf jeden Fall. Ja,
Jurassic World ist es das? Das guckt mein Sohn manchmal.
Muss ja, kann sein. Oder davon dann so ein Spin-off oder irgendwie so. Ich weiß es nicht.
Ja. Nee, nicht Jurassic World. Wie heißt denn das für die Jungen? Ja, ich weiß nicht. Ja, aber da gibt's was.
Aber Black Mirror natürlich hat auch einen der schlimmsten Sätze, die man heutzutage so sagt, hervorgebracht, nämlich, das ist ja hier wie in einer Black Mirror-Folge. Immer wenn das Leute sagen,
aber es ist ja auch alles wie in einer Black Mirror-Folge.
Ja, wir werden erleben, dass vieles, was da gezeigt wird, wo man denkt, so, ach, das wird doch hoffentlich nicht dazu kommen, dass nach und nach dieser Satz immer häufiger fällt. Ich glaube schon auch.
Ja, ich bin ja wirklich kein schwaches Gemüt, aber bei Black Mirror bleibe ich auch oft hinterher zurück und starre erstmal so auf den Abspann und kann nicht so ganz fassen, was passiert. Und das beschäftigt mich dann auch so am nächsten Tag noch. Da muss ich dann mit jemandem drüber reden und so.
Ja,
das
ist wirklich, total.
Ja, man kann dann auch nicht schlafen und so. Ne? Also das ist wirklich, also das kann man. Und nicht, also es ist wirklich so, nahezu jede einzelne Folge greift einen so richtig emotional an, irgendwie so. Man kriegt sofort so Existenzzweifel und wer bin ich, was mache ich überhaupt, was soll das? So, und mit diesen erbaulichen Worten.
Das war doch jetzt ein schöner
Sehr schön.
Dann haben wir nächstes Mal auf jeden Fall noch eine ganze Reihe von Kategorien und dann natürlich unsere jeweilige Top 5. Da bin ich ja auch sehr gespannt. Und vor allem auch noch Serien, die nicht funktionieren. Science-Fiction, Superhelden, Fantasy, deutsche Serien. Können wir mal noch schauen. Serien.
Dann, und wir haben noch Serien auf wahren Begebenheiten.
Ja, da kommt noch eine Menge Feine. Oh, das wird noch toll. sehr schön. Dank euch mal wieder. Ein großer Spaß. Es macht so Spaß.
Ja, und dann würde ich sagen,
bis nächste Woche.
Ab jetzt.
An alle anderen.
Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt.
Genau. Okay. Also ich habe mir jetzt gerade noch zum Abschluss gerade überlegt, wenn jetzt jemand so gar keine Serien kennt und sich das hier anhört, der wird ja verrückt, oder? So, was ist mit denen los oder was muss ich noch alles gucken? Wie lange soll mein Leben noch dauern, um das alles zu gucken?
Stimmt, aber wenn im Titel steht Pop und Pubertät Serien, dann erwartet man schon, dass da ein bisschen Vorwissen vorhanden ist.
Nicht? Ja, das stimmt. Genau, okay. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.